Ich habe heute so Gott gesucht, was ich euch sagen will. Hallo Paul, hallo Peter. Die gucken bestimmt zu. Und ich dachte mir, klar, wenn Greg, Paul und Peter nicht da sind, muss ich die Chance ausnutzen und schon mal immer das sagen, was ich euch schon mal alle sagen will. Nein, nein, keine Angst. Aber ich werde heute eine Predigt wahrscheinlich mit über 20 Themen halten, ja, vielleicht 4 oder 5 oder so. Mal sehen, wie weit ich komme. Das habe ich schon so. Also ich möchte keine klassische Predigt halten. Tut mir leid für alle Besucher, die jetzt irgendwie kommen und denken, sie kriegen jetzt irgendwas Neues zu hören. Ich möchte nochmal über so Basics reden, von denen ich glaube, dass viele von uns da noch nicht so weit sind. Ja, wir machen heute so ein bisschen geistlichen Förderunterricht, Nachhilfe. Ja, Nachhilfe. Wir machen so ein bisschen Nachhilfe. Von Dingen, die Gott uns gezeigt hat und die aber so, wo wir als Leib da noch nicht wirklich drin leben. Ja. Das sind ganz, keine Angst, das sind ganz einfache Dinge. Und es kann sehr gut sein, dass von den Dingen, die ich hier aufzähle, viele, vielleicht 5 oder 6 euch gar nicht betreffen, aber dann ist vielleicht eins darunter, was euch betrifft. So, ja. Vielleicht betreffen euch alle auch. Dann müsst ihr definitiv mitschreiben. Ihr könnt euch das nie im Leben merken. Ja. Ja, ich will ja auch nicht hier 2 Stunden predigen. Ich bin ja nicht Greg. Das kann ich jetzt sagen, weil er guckt nicht zu. Er muss jetzt selber predigen. ja. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ne? Bevor ich anfange zu predigen, noch was anderes. Gott hat uns als Gemeinde oder Gott bringt uns als Gemeinde ja ständig mit irgendwelchen komischen Leuten zusammen. Ne? Ich denke da an diesen Ägypter, der letztes Jahr da gekommen ist, den wir alle nicht kannten. Der kommt einfach so reingeschneit, sagt so ein paar verrückte Sachen, die er eigentlich gar nicht wissen kann über uns. Ne? Und Gott kommt und am Ende liegen alle am Boden und so weiter. Das ist voll heftig. Oder dann kommt dieser Typ aus Kanada, Daniel Zupula, vorbei und macht auch solche Sachen so. Oder Michael schleppt hier diesen Typen an. Ne? Und dann haben wir mit anderen Typen hat Gott eine richtige Verbindung sogar geschaffen. Ja, zu Lalit und Hiranti oder Rita McPherson oder zu Surprise. Der wird nächstes Jahr wiederkommen. Die werden alle nächstes Jahr wiederkommen. Also, ne? Surprise wird definitiv zu uns kommen. Das ist voll cool, weil der hat 700 Einladungen im Monat. Und er wird uns ausgewählt. Yeah. Okay, ich muss mich ein bisschen benehmen. Ich muss im Hinterkopf behalten, dass Paul die ganze Zeit zuguckt. Ich muss mich ein bisschen benehmen, sonst kriege ich nachher zu viel Ärger. Aber Tobi hat uns ja auch so eine entspannte Atmosphäre versorgt, deswegen ist es auch ein bisschen deine Schuld, Tobi, dass wir heute nicht so super geistlich sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber das mit diesen Leuten, die wir kennen, ich glaube, das ist schon auch irgendwo ein Dienst von unserer Gemeinde. Ja, weil das macht Gott. Wir kümmern uns eigentlich nicht so sehr, dass diese Leute vorbeikommen. Ja, und es gibt andere Gemeinden, die kloppen sich jahrelang darum, um dass diese Leute bei ihnen vorbeikommen. Die kommen nicht vorbei oder das klappt halt einfach nicht. Ne, aus welchen Gründen auch immer, Zeit und so. Und Gott schickt die bei uns vorbei. Mit Lalit, das war eine E-Mail und dann war er hier. So, wir haben seine Prophetien über Deutschland im Internet gefunden, haben die hier kurz vorgelesen und dann ging das ganz schnell. Dann haben wir eine E-Mail geschrieben. Wir hatten alle das Zeugnis, auch schreibt den Typ doch mal an, ob er sich noch daran erinnert, ne, an dieses Land, wo er mal war. Und zack, paar Monate später war er hier. Ne. Wenn ich mich an ganz früher erinnere, als es diese Gemeinde noch nicht gab, als ich mit Paul noch in der Uni da uns so ein bisschen, als wir da in der Uni noch so ein bisschen uns ausgetobt haben geistlich, ist genau das Gleiche passiert. Ich hatte ein Buch von Arthur Katz gelesen und sowas, was in dem Buch stand, das war ziemlich anmaßend, ne? Und dann wollte ich wissen, so entweder, wenn das wahr ist, was da im Buch steht, ist der Typ total cool, und wenn das nicht wahr ist, hat er einfach nur eine große Klappe. So, dann habe ich mir gedacht, naja, wie schreibt den mal an? Ne? Habe ich dem eine E-Mail geschrieben und man weiß ja nie, ob diese E-Mails ankommen, weil da sind ja immer irgendwelche Sekretäre, die die ganzen nervigen Leute von den Leuten weghalten, weil der Teufel schickt auch immer sehr viele Leute, die einfach Zeit stehlen. Ne? Man weiß nie, ob diese E-Mails ankommen. Ne? Und viele von diesen Männern Gottes sind so, für die ist der Computer ein noch größerer Feind als der Teufel. Und da weiß man nie, ob die auch in der Lage sind, dann das richtige Postfach da zu öffnen und so, ne? Dass er ankommt. Das ist, ja, das ist so. Das ist die Realität. Und dafür haben sie auch Mitarbeiter, ne? Das macht Gott, glaube ich, auch extra so, damit man auf den anderen angewiesen ist. Ja, man weiß halt nie, ob die E-Mails da wirklich ankommen, ne, die man schreibt. Aber bei Arthur Katz war das so, haben wir eine E-Mail geschrieben, naja, und ein paar Monate später war der da, in der Uni Bielefeld. So. Ne? Und am ersten Abend sind gleich mal 50 Leute rausgerannt. Weil die sowas nicht gewohnt waren. Ich bin ja froh, dass das hier mit uns noch nicht so passiert. Wobei am Anfang sind auch einige Leute rausgerannt, aber gut. Naja, warum sage ich das Ganze? Ja? Alle diese Leute, die hier hinkommen, wir haben richtig Spaß mit denen, aber was ihr manchmal nicht erfahrt, die sind richtig gesegnet oder auferbaut durch uns. Ne? Ihr könnt mal Simone fragen, wie Rita das fand, als wir hier sie alle geknuddelt haben hier vorne. Ne? Wird sie nie in ihrem Leben vergessen. Ja? Und bei anderen Leuten war das genauso. Ja? Die kommen hier hin und die spüren, dass sie hier richtig angenommen und ja, dass sie richtig angenommen sind. Viele Diener Gottes, die reisen rum und manchmal oder sehr oft haben sie ist da so diese ständige Angst oder vielleicht Erwartung oder da ein Rechnen damit, dass sie abgelehnt werden und dass ihre Botschaft abgelehnt wird. Ja. Gerade viele Leute, die mit uns eins sind, weil wir haben eine radikale Botschaft. Ja, und heutzutage in dieser Welt wird das nicht mehr so gerne gehört, wenn man das radikal predigt, so wie es da in der Bibel steht. Und viele haben Angst vor Ablehnung oder rechnen mit Ablehnungen oder haben das sehr oft schon erlebt. Rita wurde einmal in so einer Riesengemeinde von der Kanzel gezerrt, ne, weil sie das Falsche gesagt hat. Und das hinterlässt definitiv Spuren. Und Gott benutzt euch und uns dann einfach unsere Haltung der Liebe und Annahme, um auch diese Wunden in den Männern Gottes zu heilen. Ja? Ob ihr es glaubt oder nicht, die sind auch nicht perfekt. So, ja? Die brauchen auch manchmal ein bisschen Heilung. So, auch wenn sie ständig Heilung austeilen. So, ja? Und Gott benutzt uns auch sehr oft, um ihnen zu dienen. Und wir glauben, also im Januar kommt noch so ein schräger Typ. Das kann lustig werden, ja. David Herzog heißt er. Und Gott hat uns in den letzten, also das läuft immer so, irgendwer findet oder irgendwer kommt mit irgendjemand zu uns oder wir kriegen irgendeinen Namen, ne? Dann gucken wir uns das an und dann frage ich immer so, Paul, hast du ein Zeugnis? Ich habe keins. Und dann sagt Paul, ja, ich habe eins. Und dann sagt Greg, nee, ich habe keins. Und Peter sagt, ich habe auch keins. Okay, dann ist das 3 zu 1, dann kommt er nicht. Ne? So läuft das immer. Ne? Weil wir müssen ja lernen, nach dem inneren Zeugnis zu leben. So treffen wir Entscheidungen. Das kann ja auch manchmal sein, dass wir falsch liegen. So. Bis jetzt hatten wir immer ein einstimmiges Zeugnis zu all den Typen, die wir hierher hören wollten. Witzigerweise. Ich weiß nicht, ob das immer so ist. So, ne? Obwohl, ich glaube, wir haben Greg auch schon mal 1, 2 Typen ausgeredet, aber also einen, naja, das muss Paul dann machen. Gut, dass er nicht hier ist. aber bei diesen Leuten wie Lalit oder Rita oder so, da hatten wir immer ein Zeugnis und Gott hat da immer eine Verbindung wirklich geschaffen, ja, die bleibend ist, so. Und wir glauben, dass da noch ein paar andere Typen kommen werden nächstes Jahr. Die wissen das noch gar nicht. Aber wir glauben, dass die kommen werden. Und einer von diesen Typen ist James Maloney. Ich weiß, ihr habt den Namen wahrscheinlich noch nie gehört. So, ne? Der ist nicht ganz so bekannt wie Benny Hinn. Er ist eigentlich, ja, der ist schon bekannt so. Und Heidi Baker sagt, das Buch, was er geschrieben hat, ist das beste Buch, was sie je gelesen hat. So. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Das ist ziemlich gut, ja. Ich habe, glaube ich, auf meinem Blog da ein Video von ihm, könnt ihr euch mal anhören oder so. Sind Bücher, könnt ihr selber googeln. Ich sage auch nicht, welches Buch das beste war. So, aber der hat einen, ja, der hat einen etwas einzigartigen Dienst. Ne? Und manchen, vielen Leuten ist der ein bisschen zu radikal. Der hat früher mal 3 Gemeinden gegründet, die sind heute alle, laufen ziemlich gut und sind ziemlich groß. Und die sagen auch, dass er ihr geistlicher Papa ist, aber die werden ihn nie einladen. So, ne, das kann ich gut nachvollziehen. So. Ich habe, naja, ich kenne das von einigen Leuten, die mich sehr toll finden, aber mich nie einladen würden zu predigen. Und warum sage ich, ach ja, was hat er für einen Dienst? Ja, da wachsen manchmal Beine nach und so. Oder Herzschrittmacher verschwinden. Das ist ein bisschen abgefahren, ne? So, und der hat so ein paar schräge Sachen, aber könnt ihr selber mal im Internet nachgucken. Ich habe jetzt keine Zeit, das zu erzählen. Schaut euch das mal im Internet an. Warum sage ich euch das überhaupt so? Ne? Der Typ hat momentan gerade nicht Krebs, aber irgend so ein, also er hat gerade irgend so ein Gewächs hinter dem Auge, hinter dem, in der Augenhöhle, da hinter dem Augapfel, da gerade wo der Sehnerv ist und so. Und das macht so dolle Schmerzen, dass er manchmal den ganzen Tag nichts machen kann, außer Schmerzen haben, was ziemlich blöd ist. Und dem geht es ziemlich dreckig und er muss ziemlich viel Geld bezahlen für diese ganze Behandlung und so, weil er in Amerika lebt und keine vernünftige Versicherung hat, so wie in Deutschland. Der wurde zum Beispiel als Kind, sein Vater war im Gefängnis, weil er jemand versucht hat, jemanden umzubringen. Ich erzähle jetzt doch ein bisschen, weil das ziemlich interessant ist. Ich erzähle nachher vielleicht über noch einen anderen verrückten Typen. Also wer keine Bücher zu lesen hat, der kann dann mal ein bisschen im Internet googeln. Sein Vater war im Knast, weil er versucht hat, jemanden umzubringen. Seine Mutter war total fertig und überfordert und ist zu einem Prediger gegangen, zur Seelsorge. Aus der Seelsorge ist sie dann nach einiger Zeit schwanger zurückgekehrt. So, das heißt, ne, der Prediger hat sie geschwängert. Und das Ergebnis war James. Die Mama war total arm. Die hatte noch nicht mal Geld für eine Kinderwiege oder so. Die hat den in so eine Schublade gelegt. Als Baby, da lag er die ganze Zeit, die hatte auch noch nicht mal Geld, um Milch zu kaufen, der hat die meiste Zeit nur Wasser getrunken, war völlig unterernährt und konnte auch nicht sprechen und total zurückgeblieben. Aber der größte Fehler, den die Mama gemacht hat, sie hat sich nie getraut, ihrem Vater zu sagen, dass sie ein uneheliches Kind hat. Und der Vater war in Einzelhaft, die konnte ihn auch nicht so wirklich besuchen, nur ganz selten, und die Mal hat sie sich nie getraut. Der war zudem noch total jähzornig. Und als der Vater nach Hause kam, das Erste, was er sieht, ist, da liegt ein dreijähriges oder zweijähriges Kind. Ich weiß nicht genau, wie alt es war, liegt da. Der Vater ist total durchgedreht. Das Erste, was er gemacht hat, er hat dem Kind mit dem Stiefel in den Kopf getreten. Und dann hat er den kleinen James genommen und ihn wie ein Rambock gegen die Wand gedonnert mit dem Schädel. Der hatte dann mehrere Schädelbrüche und war völlig... Also es ist ein Wunder, dass er das überlebt hat, ne? Der Vater hat ihn, das war nicht das einzige Mal, er wurde mehrere Mal als Kind immer wieder, also mehrmals in der Woche wurde er immer wieder verprügelt vom Vater. Und manchmal haben die ihn einfach 2 Tage lang eingesperrt in ein Zimmer und ihm dann einen verschimmelten Hamburger zu essen gegeben oder so, das war alles so. Und so ist er die ersten 3-4 Jahre aufgewachsen und irgendwann, es ist ein Wunder, dass er es überhaupt erlebt hat, und irgendwann haben die Nachbarn oder Freunde die Familie angezeigt, ne, was total gut war, was ihm das Leben gerettet hat. Er wurde dann von der Familie weggenommen und zur Adoption freigegeben und er kam dann in eine andere Familie. Das hat ihm das Leben gerettet. Das hat erstmal Wochen gedauert oder Monate gedauert, bis er normal essen konnte, weil er hat immer jede Mahlzeit, die er gekriegt hat, dachte, das wäre die letzte und hat gegessen, bis er nicht mehr konnte, weil er dachte, er kriegt ständig diese Angst hatte, dass er nicht genug, 3-4 Jahre nichts zu essen gekriegt. Und das hat er dann irgendwann gelernt und so. Er hat dann auch irgendwann sprechen gelernt und so weiter. Aber diese tiefe Ablehnung, ne, wir haben ja von Greg so ein bisschen darüber gelernt, er hat eine ganz tiefe Ablehnung. Auch als er später noch schon größer war, wenn sein Adoptivvater nur die Treppe hochkam, hatte er Schweißausbrüche und Panik gekriegt und Panikattacken und wollte sich nur verstecken und einlaufen, weil das von seinem richtigen Vater, diese saß so tief. Ja. Und das hat dazu geführt, dass er sich umbringen wollte. Ich glaube, mit 15 oder so wollte er sich, hatte ständig nur noch Selbstmordgedanken. Und irgendwann saß er da abends in seinem Bett. Ich glaube, er hat zu Gott geschrien. Er war noch kein Christ, aber er hat zu Gott geschrien und er hatte eigentlich keinen Bock mehr zu leben, was ja auch verständlich ist. Und auf einmal sieht er über seinem Bett erscheint ein Licht. Ne? Das war alles dunkel. So, und das Licht wird immer heller und auf einmal sieht er, Jesus steht da. Und da ist um Jesus ist dieses helle Licht. Und Jesus guckt ihn an und er sagt, so, er wusste nicht, wer diese Person ist und wer dieses Licht ist. So. Aber er wusste, das ist auf jeden Fall eine Person, die man anbeten muss. Und das ist er sagt, war mir völlig egal, was das ist. Als ich das sah, ich wusste, es ist irgendjemand, der ganz hoch ist, den ich anbeten muss. Und dann sagt Jesus ihm, er soll die Hände ausstrecken. Und er streckt die Hände aus in dieses Licht hinein. Und in dem Moment spürt er die ganze Liebe Gottes und die ganze Annahme und all das. Und Gott sagt ihm, dass er gewollt ist und so. Und Gott heilt ihn von dieser ganzen Ablehnung, die er hatte. In dem Moment. Das hat ihm das Leben gerettet, sonst hätte er sich umgebracht. Und einerseits hat dieser James Maloney ein Herz oder er für kaputte Leute und für misshandelte Leute, weil er das alles selber erlebt hat. Andererseits benutzt Gott ihn ziemlich heftig mit Zeichen und Wundern. Und diese ganze Sache mit den Wundern und so, ich meine, wir haben ja hier so einige Wunder erlebt. Ne? Und jeder hat hier wahrscheinlich, die meisten, die länger hier sind, haben schon irgendwie mal irgendwelche Manifestationen gesehen und dass hier Dämonen ausfahren oder so, ist jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Ne? Früher war das sogar noch häufiger. Ich weiß noch, die ersten 2 Jahre im CVM war das jeden Sonntag. So. Ja, irgendwann haben wir das dann ja nach oben verlegt, weil das sonst zu lange dauerte. Aber da saß ich mit Paul jeden Sonntag 2-3 Stunden und haben mit Leuten gebetet und das war ziemlich cool, da konnte man so lernen, ne, wie das geht, weil wir hatten ja keine Ahnung und hatten keine Bücher darüber gelesen, noch keinen Bock, Bücher darüber zu lesen, weil das war viel cooler, das so in der Praxis zu lernen, ne, an euch. Ja, ist ja gut gegangen, ne? Ihr seid ja noch hier. Also die Leute, die damals schon dabei waren, sind ja in den letzten 2 Jahren noch viele dazugekommen, die das nicht. So, das war richtig, das war cool. Ne? Und dann kam Greg und dann konnten wir alles auf Greg schieben und konnten wir euch immer zu Greg schicken. Und dann überführt Gott mich und sagt mir so, ey, guck mal. Und dann merke ich auf einmal so, ich gehe lieber meine Gitarre da einpacken, als für Leute zu beten, weil ich habe ja so Angst, was wenn ich nicht das Richtige bete und was, wenn ich nicht weiß, was ich beten soll. Und dann merke ich, wie der Teufel mich veräppelt mit dieser Furcht, wie lächerlich das eigentlich ist. Ne? Und sagt Gott mir, nee, das geht nicht, kannst dich nicht hinter Greg verstecken oder hinter Paul. Okay. So, und ich glaube, der Heilige Geist hat mich auch noch nie im Stich gelassen. So, der hat mir immer irgendwelche verrückten Sachen gesagt, die ich den Leuten sagen konnte. Und die nachher sogar geholfen haben. So, meistens zumindest. Wenn nicht, war ich wahrscheinlich in meiner Seele. Und wir hatten aber solche Wunder, wie dieser Typ erlebt. David Herzog ist auch so einer. Ne? Oder Surprise Totally ist auch so einer. Die erleben ja so Sachen, die in einem Maß, die es in Deutschland so nicht gibt. Ja, in Deutschland gibt es ab und zu mal. Also in unserer Gemeinde gibt es einen Haufen Befreiungen. Okay, das ist schon mal ein Sieg, den Jesus ne? Jeder, der hier irgendwie mit uns zu tun hat, der weiß, dass die Dämonen nicht nur in Afrika rumhängen. Ne? Die meisten Leute denken ja, also dass die Dämonen so irgendwann alle nach Afrika gezogen sind oder nach Südamerika. Und dort alle sind und hier sind die alle nicht. Ne? So, hier sind genauso viele, die sind hier nur versteckt. Die haben hier nur eine andere Taktik. Hier ist die Taktik, hier verstecken sie sich hinter Philosophien hinter Universitäten und hinter allem möglichen klugen Verstandeszeug, ne? Der natürliche Verstand ist Feindschaft gegen Gott. So. Steht in der Bibel, habe ich mir nicht ausgedacht, würde ich mir nie trauen, sowas zu sagen. Ich zitiere nur die Bibel. So, die sind, und wir haben ja vor 4, 5 Jahren haben wir angefangen festzustellen, boah, nee, die sind ja hier auch alle. So, jetzt, hier sind jetzt nicht mehr ganz so viele. Und die, die hier sind, die werden immer fürchterlich gequält, weil wir Lobpreis machen und die mögen das nicht. Das ist sehr schön zu wissen, dass die, falls noch welche hier sind, dass sie sich nicht wohlfühlen und dass ihre Stunde geschlagen hat und irgendwann werden die alle gehen müssen. Amen. So, ne? Aber viele Leute sind auch zum Beispiel Surprise It Holy, für den ist es normal, dass Leute gesund werden. Ja, für uns ist es ja eher so, es ist unnormal, wenn jemand geheilt wird und der Normalfall ist, man betet und nichts passiert. So. Für diese Leute ist das eher andersrum. Der Normalfall ist, dass sie geheilt werden und es ist eher unnormal, wenn nichts passiert. So, aber die kommen alle nach Deutschland und erwarten, dass hier auch alle heile werden und es passiert irgendwie nicht. So, ne? Das liegt auch an uns. So, sind nicht, das ist nicht, dass die doof sind oder die schuld sind oder die keine Ahnung haben oder dass die so, ist nicht so. Ne? Und vor allem Maloney, der ist wahrscheinlich, was diese Wunder betrifft und so, ich glaube, der hat schon jedes Wunder so einmal erlebt, was es hier so gibt. So, ne? Ich höre gerade so die Predigten, ist ziemlich cool. Oder kannst du sogar auf YouTube gucken, so, wenn man ein bisschen scharf drauf ist, sowas zu sehen. Also, ne? Naja, könnt ihr euch mal angucken. Wir haben den Eindruck als Leitung, wir würden gerne denen sogar Geld geben, diesem Typen, damit er seine, weil der kann momentan nicht reisen und nicht predigen, weil er so krank ist. Das ist doof. Ne? Wir glauben aber, dass der hier hinkommen soll zu uns. So, das weiß er natürlich noch nicht. Aber wir haben alle ein ziemlich starkes Zeugnis. Es kann auch sein, dass wir alle falsch sind, dass er hier hinkommen soll. So, ne? Also muss er irgendwie gesund werden ganz schnell. So, und da Gott durch ihn alle möglichen Leute heilt, aber ihm selber das anscheinend nicht so macht, oder der hatte erst eine andere Krankheit, da hat Gott ihn dann geheilt, und jetzt hat er aber das, und er ist momentan durch die ganzen Behandlungen, die er durchmachen muss, weil man kann das nicht operieren, man kann das nur mit Strahlen behandeln, ist er so geschwächt, dass er eigentlich den ganzen Tag nur noch im Bett liegen kann und nicht predigen, gar nichts machen kann. Ist für ihn auch doof, weil es seine einzige Einnahmequelle, ne? Er sagt, das ist so ziemlich die härteste Prüfung, die er in seinem Leben hatte. So, er weiß nicht, dass er hier hinkommen muss. Ich bin ziemlich fest davon, er muss hier hinkommen. So, deswegen hätten wir Bock, für ihn eine Spende einzusammeln. Ist aber ein bisschen blöd, wenn wir euch sagen, wir wollen für den eine Spende einsammeln. Und das ist übrigens freiwillig, keiner muss sich gezwungen. Ihr könnt auch alle nichts geben, ist voll in Ordnung. So, ne? Und wenn ihr den nicht kennt, dann ist es ja auch so, soll ich jetzt irgendeinen Typen geben, den ich nicht kenne? Deswegen sage ich euch das alles. Guckt euch das zu Hause an oder hört euch ein paar Predigten bei YouTube an. James Maloney. Auf meinem Blog ist dann Artikel oder ein kurzes Video von dem, wo er eine verrückte Story erzählt. Die ist ziemlich interessant. Die erzähle ich vielleicht heute auch noch in Deutsch. Könnt ihr selber googeln und so. Ne? Könnt ihr ein bisschen Englisch lernen. Auf Deutsch gibt es, glaube ich, nichts von dem. Sorry. Aber wenn er hier in Deutschland ist, dann gibt es auch ein paar deutsche Predigten mit deutscher Übersetzung. Okay, dann so jetzt zu der Predigt. Das war die Einleitung. Ne? Keine Angst, wenn ihr alle eingeschlafen seid, dann höre ich auf. Ich sage euch nicht, dass ihr aufstehen sollt und rumlaufen sollt. Ich höre dann einfach auf. So. wir haben das schon, also sind so ein paar Sachen, die mir auf dem Herzen liegen. Ne? Eine Sache, wo ich fest davon überzeugt bin, die ich, glaube ich, auch am häufigsten von hier vorne gepredigt habe, ist, dass wir in unserer Arbeitswelt ein Zeugnis sein müssen. Und zwar nicht mit unseren Worten, sondern durch die Art und Weise, wie wir arbeiten. Ne? Gott hat mir das persönlich beigebracht und ist dabei, mir das beizubringen. Ja? Dass Arbeit anstrengend ist und wir darauf keinen Bock haben, dass wir arbeiten müssen, um Geld zu verdienen, ist ein Teil des Fluches, des Falles. Ja? Es gibt verschiedene Flüche in der Bibel, die gelten bis heute. Ja? So am Ende des tausendjährigen Reiches gibt es eine Bibelstelle, die sagt, am Ende des tausendjährigen Reiches, da wird es keine Flüche mehr geben. Aber bis dahin wird es Flüche geben. Selbst im tausendjährigen Reich gibt es eine Stelle, da heißt es irgendwie, wer nur 120 wird oder so, wird als verflucht gelten oder so. Keine Ahnung. Ne? Also für all die, die glauben, es gibt keine Flüche. Es gibt eine ganze Menge Flüche. Und der allererste Fluch, der über die Menschheit gekommen ist, ist, dass dass wir im Schweiß unseres Angesichts arbeiten müssen, dass Frauen Schmerzen haben bei der Geburt. Da im 1. Buch Mose könnt ihr lesen. So, ne? Vorher war das nicht so. Adam hatte Bock auf seine Arbeit und das hat ihm Spaß gemacht und er hat nicht geschwitzt dabei. Es war nicht anstrengend. Das heißt, es war nicht anstrengend oder auslaugend, ermüdend für ihn. Ne? So, und es gibt ja Leute, die sind irgendwie in der Lage, 3-4 Jobs zu machen. Und es gibt andere Leute, die, denen macht ihre halbe Stelle, macht sie schon fertig. Ne? Wenn eine halbe Stelle dich schon fertig macht, bist du entweder körperlich total schwach, dann brauchst du Heilung von Gott, ja, oder du bist richtig unter diesem Fluch des Falles. Und zwar noch heftiger als normale Mensch. So, und dann gibt es Leute, die können 3-4 Jobs erledigen. Das können sie nicht, weil sie so toll sind oder so, weil sie so stark sind, sondern weil sie es irgendwie geschafft haben, von diesem Fluch, ja, der damals über die Menschheit ausgesprochen wurde, frei zu werden. Christus, wir kennen alle diese Stelle in Galater, Christus hat uns vom Fluch des Gesetzes befreit, ne? Aber dieser Fluch, der da im Garten Eden über uns ausgesprochen wurde, das war nicht der Fluch des Gesetzes. Der Fluch ist nicht gekommen, weil man versucht hat, das Gesetz einzuhalten. Das kam erst eine ganze Weile später, dieser Fluch des Gesetzes. So, ja. So, das war ein Fluch, der durch den Fall kam, durch den Sündenfall. Und der, unter dem haben wir alle zu leiden. So, und das allererste, wovon Jesus uns befreit oder wovon jeder eigentlich frei ist, ist vom Fluch des Gesetzes. Manche merken das nicht, ja. Man muss das natürlich auch verstehen und im Glauben annehmen. Das ist das Erste, wovon jeder Christ eigentlich automatisch frei ist von dem Fluch des Gesetzes, es sei denn, man entscheidet sich dann doch lieber daran zu leben. Aber das ist ja, da hört die Befreiung Jesu ja nicht auf. Wir haben ja Bibelstellen, die sagen, dass wir Gott in unserem Leibe verherrlichen, mit unserem Körper verherrlichen sollen. Ne? Dazu muss der Körper ja auch halbwegs funktionieren. So, wir können, so, ich merke das in der Schule ganz oft, ja, wenn ich sehe, dass bestimmte Schüler immer wieder krank sind, und das sind immer, irgendwie haben sie immer wieder was, das ist, ey, für mich ist das der Teufel. Der hält sie einfach davon ab. Vor allem, wenn sie dann in so Jahrgängen wie 10 oder 13 sind, ne, wo dann die entscheidende Jahrgänge, wo sie dann ihre Abschluss machen. Der Teufel will nicht, dass sie ihren Abschluss machen. Weil der Teufel will nicht, dass es ihnen gut geht. Der kommt, um zu zerstören, um wegzunehmen. Der Dieb kommt, um zu stehlen, zu töten und zerstören. Genau. Ne? Und das ist an alle Schüler hier, falls ihr es noch nicht gemerkt habt, das ist ein Segen, dass ihr in der Schule sein dürft. Fragt mal die Leute in Afrika oder fragt mal die Kinder, die irgendwie mit 8 Jahren angekettet irgendwelche Adidas-Bälle zusammennähen müssen oder so. Oder irgendwelche H&M-T-Shirts. Ja? Die würden gerne mit euch tauschen. So. Das ist ein Segen, dass wir in der Schule sein können. Ja? Und das ist ein Segen. Und der Teufel will uns jeden Segen rauben. Und manchmal schafft er das durch solche Sachen. So, ne? Aber wir können davon frei werden. So, gibt eine ganze Menge Stellen zu, will ich aber gar nicht drauf eingehen. Es gibt 7 oder 8 Mal steht, könnt ihr euch mal die Stellen raussuchen, wo über die Errettung der Seele steht oder die Errettung des Leibes schon hier auf dieser Erde. Ja. So, zum Beispiel göttliche Heilung ist ein Teil der Errettung unseres Leibes, damit wir hier Gott dienen können. Gott braucht nämlich ein lebendiges Opfer, nicht ein totes Opfer. Ne? So, manche Leute, die müssen irgendwo rausgehen nach Afghanistan oder so und dazu müssen sie einigermaßen fit sein, dass sie unterwegs nicht schon sterben, ne, weil Gott sie dort benutzen will, ist ziemlich logisch, oder? So, ne? Ja, könnt euch die Stellen mal zu Hause selber angucken oder so. Aber was ich sagen möchte, also Gott kann uns auch von diesem Fluch der Arbeit befreien oder von all diesen anderen Flüchen, ja. Nur wir müssen auch wir müssen das ganz bewusst im Glauben annehmen und dann Gott gehorsam sein. Gott zeigt, das geht nicht so einfach so. Und es geht vor allem nicht durch Hände auflegen. So. Ja, also zumindest hat es bei mir noch nie geklappt. Oder kenne ich keinen, bei dem es geklappt hat. Ich habe es noch nicht versucht. So, aber wir lesen in der Bibel von Leuten wie Daniel. Da heißt es, denn es war, in der deutschen Übersetzung heißt es war ein herausragender Geist in ihm. Spirit of Excellency steht das im Englischen. Das ist ein bisschen wörtlicher übersetzt. Ein Geist der Exzellenz, könnte man das übersetzen, war in ihm. Und was hat dieser Geist, dieser herausragende Geist oder dieser, was hat der bewirkt? Naja, alles, was Daniel gemacht hat, war besser als das, was die ganzen anderen Typen da gemacht haben. Und die anderen Typen, mit denen Daniel da rumhing, waren nicht die blödesten Leute. Das lesen wir in der Bibel. weil der König hat ganz bewusst für seinen Hof nur die Schlausten der Schlausten ausgesucht. So, das waren alles Brains, die da rumliefen. Ja? Alles Schlaumeier, Streber. Nerds, würden wir heute vielleicht sagen. So, ja? Das waren alles kluge Leute, die der König da an seinem Hof hatte. Ja? Aber Daniel ragte unter all diesen noch heraus. Und seine Freunde auch. So, warum? Weil er so ein tolles Gehirn hatte? Nein, weil die Bibel sagt warum. Weil ein herausragender Geist in ihm war. Da war ein anderer Geist in ihm. Ja? Und Paulus sagt genau das Gleiche. Paulus sagt, dass wir, selbst wenn unser Chef ein totaler, asozialer Mensch ist, der nicht nett zu uns ist, sollen wir ihm dienen. So, und das Beste für ihn geben. Ich weiß, als Watch Me Nee, als der von den Kommunisten, der war ja 20, 30 Jahre lang, haben die ihn eingesperrt und gefoltert da im Knast für seinen Glauben. Und der hat, er war halt ziemlich schlau und konnte mehrere Sprachen. Und dann kamen die Kommunisten immer mal wieder und haben ihn gefragt, ob er ihnen nicht helfen könnte, Bücher zu übersetzen oder für die zu arbeiten. Und das waren Sachen, die konnten die nicht so gut wie er. Die haben gemerkt, er kann das besser. Ne? Und der hat tatsächlich denen geholfen, seinen Feinden, die ihn da misshandelt oder gefoltert haben. Er hat denen geholfen, für die gearbeitet. Und er hat noch gesagt, wir müssen unser Bestes geben für die. Ne? Paulus sagt das. So, das ist ziemlich heftig. Die anderen Christen, die mit ihm gefangen waren, die fanden das nicht so cool. Dann, was arbeitest du für die und so. Ne? Aber der hat, und er hatte die Gegenwart Gottes. So, die Gefängniswärter haben sich bekehrt, ohne dass er ein Wort gesagt hat. Also gibt vor allem ein Zeugnis von einem Gefängniswärter. Er hat sich bekehrt durch Watch Mini, ohne dass er ein Wort gesagt hat. Ne? Der hat nie mit ihm gesprochen. Nur weil er beobachtet hat, wie er da im Gefängnis gelebt hat. So, ne? Und ich glaube daran, dass unsere Arbeit muss besser sein als die. Wenn wir wirklich mit Jesus auf unserem Arbeitsplatz oder im Alltag arbeiten, mit Jesus liefern wir eine bessere Arbeit ab. Machen wir einen besseren Job als ohne Jesus. Da bin ich fest von überzeugt. So, ja? Und ich weiß aber auch, das kommt nicht von jetzt auf gleich. Das ist ein Prozess. Weil wir müssen sterben, wir müssen eine ganze Menge Gehorsamsschritte machen, ja. Das sind so Dinge, die dahin führen, dass wir dahin kommen. So, aber das ist was ich in der Bibel finde. Zum Beispiel bei Daniel ist ein Beispiel, könnt ihr euch zu Hause selbst angucken. Josef oder David auch. Von diesen drei Leuten, da gibt es eine besondere Aussage, die habe ich, also von Daniel, Josef und David, da steht nämlich, von diesen drei Leuten steht in der Bibel, alles, was ihre Hände anpackten, gelang ihnen. Das ist ziemlich krass. So, ne? Das waren so Allround-Genies. So, Josef, wo hat der das denn gelernt? Bei den Schafen? Bestimmt nicht. So, ne? Und überall, wo Josef hinkommt, er kommt zu diesem Minister von dem Pharao da und nach kurzer Zeit wird Josef über das ganze Haus gestellt. Ne? Warum? Weil die Frau von Pharao scharf auf ihn ist? Nein. Weil weil die war scharf auf ihn. Aber weil Botifar gesehen hat, wenn er das macht, läuft das besser. Ne? Weil das war einfach besser. So, und ihr könnt davon ausgehen, dass der seine Arbeit gewissenhaft gemacht hat und dass er nicht Botifar gesagt hat, ja, sorry, heute kann ich nicht so gut für dich arbeiten, weil ich muss noch ein bisschen stille Zeit machen. So. So. Ja, also ich kenne christliche Chefs, die solche Fälle hatten, so in meiner Familie. Mehr sage ich nicht. Also es trifft jetzt keinen von euch, so. Ne? Aber ich kenne christliche Chefs in meinem Bekanntenkreis, die solche Angestellten hatten. Das geht nicht. Ja, das geht nicht. Das ist so. Und von all drei steht, dass alles, was ihre Hände angepackt haben, gelang ihnen. Das möchte ich auch haben. Und ich werde da irgendwann hinkommen. So, ne? Da kommt man nicht von jetzt auf gleich hin. So, und das, wenn man weiß, wenn man das geschafft hat, man kann das auch erreichen durch krankhaften Perfektionismus und so, solche Sachen so, ne? Und dann hat man nachher ein Burnout. So, das ist nicht, wovon ich rede. Ich rede davon, dass du deine Arbeit besser machst und dass sie dir gleichzeitig Spaß macht, deine Arbeit. Dann weißt du, dass du von diesem Fluch wirklich frei geworden bist. Ne? Wenn du nicht mehr im Schweiße deines Angesichts, sondern wenn du mit Freude das machen kannst. Äußerlich kannst du auch schwitzen. So, aber so, ne? Wenn, ja. Ich bin fest der Meinung, dass unsere Arbeit muss besser sein als die von Ungläubigen. So, ne? Und ihr könnt das doof finden oder nicht doof finden. Ich wollte das einfach nur nochmal sagen. Ne? Und bei vielen Leuten ist ja auch so, oder manchmal ist es so, Gott rettet uns. Und an dem Zeitpunkt, wo Gott uns rettet, sind wir in einem Zustand, wo wir eigentlich noch fertiger sind als die Nichtchristen, die meisten Nichtchristen. Ne? Viele Nichtchristen, das ist jetzt so, das will man vielleicht nicht hören, aber viele Nichtchristen, die kriegen ja, es wird zwar immer weniger, aber es gibt immer noch eine Menge, die kriegen ja so ihr normales Leben auf die Reihe. Die schaffen es, 8 Stunden am Tag zu arbeiten. Und wenn es deutsche Nichtchristen sind, schaffen sie es meistens auch noch gewissenhaft und gut zu arbeiten. Ne? Das kann ja aber so manchmal anders, aber der Deutsche ist im Allgemeinen, ja, zumindest ist das noch ein schönes Vorteil, hinter dem wir uns verstecken können, gewissenhaft und genau und pingelig und so. Ne? Und viele Christen oder viele Leute, Jesus mag ja die Kaputten und die Fertigen. So, ich weiß, mein Arbeitsverhalten war total fertig und als ich noch in der Uni war und so, ich war einfach nur stinkefaul. Ne? Und da habe das natürlich auch durch schöne geistliche Ausreden so mir schön geredet. Ne? Oh Gott, ich weiß noch, wie ich mit Gott geschimpft habe. Ich will nicht diese blöde Mathe-Vorlesung, ich will lieber in die Bibelschule gehen. Gott, mein Schwager ist in der Bibelschule und der kann den ganzen Tag Bibel lesen. Ich will auch den ganzen Tag Bibel lesen. So. Und ich kann mich noch so erinnern, das war eine der Male, wo Gott richtig zu mir geredet hat. So. Keine hörbare Stimme, sonst. Weil es war mitten in der Uni, sonst wären die anderen Leute wahrscheinlich alle den Herzinfarkt gekriegt. Aber ich höre in meinem Kopf auf einmal so ganz klar, so, du bist wie das Volk Israel in der Wüste. Und das ist nicht so gerade ein Kompliment, wenn Gott sowas zu dir sagt. Und ich so, ne? Gott, dann sagte Gott zu mir, das ist deine Bibelschule und ich werde dich hier durchbringen, genauso wie ich das Volk Israel ins verheißene Land gebracht habe. Und ich so, ja, das glaube ich aber nicht, Gott. So, ne? Habe ich wirklich nicht geglaubt, aber hat es gemacht. Ja. Und ich war weit unter normal. So. Ich glaube, die meisten Studenten waren fleißiger und gewissenhafter als ich dabei. Ja. Gott hat mich dann in der Mathe-Zwischenprüfung, bin ich der Einzige, der bestanden hat. Gott hat Humor, ne? Die anderen waren alle schlauer als ich und alle schneller fertig, aber ich bin der Einzige, der bestanden hat. Die mussten die Prüfung alle normal machen. Ja, und die haben sich echt gewundert, dass ich bestanden habe. Weil ich habe lieber nachmittags zu Hause Computer gespielt, als meine Mathe-Vorlesung nachgearbeitet. Ja, und dann wusste ich so, okay Gott, du meinst das wirklich ernst. Okay. So, ja, das hat lange gedauert, ne? Bei Paul ging das recht schnell. So, aber bei mir, von Paul habe ich, Paul war auch weit unter normal. Als ich Paul kennengelernt habe in seiner WG am Brüderpfad, ne, diese versiffte Wohnung da, ich weiß nicht, ob sie heute immer noch so dreckig ist wie früher. Ja, ist bestimmt sauberer, ja. Und es gab da ein Zimmer, was da stand, da konnte man nicht reingehen, weil der ganze Boden mit Bierflaschen voll war. Ausgetrunkenen. Ich musste Paul mehrmals seinen Computer neu installieren, weil er das nicht konnte und weil er das Ding nicht bedienen konnte. Ja. So, und ich weiß noch, wie er immer, wenn irgendwelche Pop-ups kamen, wusste er immer nicht, was er machen sollte. Und er hat immer Panik gekriegt. Und dann irgendwas installiert, was ihm nachher das ganze Ding zerschossen hat. Und ich dachte wirklich, okay, Paul wird sein Studium nie schaffen. Ich dachte so, der wird sein Studium nie schaffen, er war vor mir fertig. Und er hat heute eine Firma mit Computern. Schreibt Paul schon böse Kommentare im Chat? So. Naja, aber das kann Gott machen, ja? Jetzt mal. Er verdient sogar Geld und nicht, ja. Genau, das kann Gott machen. Aber es war auch bei Paul nicht innerhalb von 2, 3 Wochen so. Das hat gedauert. Und es waren viele ganz, das ist wichtig bei diesem Prozess, es sind viele kleine Gehorsamsschritte, die man macht. Ja? Und man fällt zwischendurch auch mal. Ne? So, aber nach einem halben Jahr oder nach einem Jahr, dann dachte ich nur so, Alter, was ist mit Paulus? Der Typ ist gedopt. So, ne? Der lernt wie ein Bekloppter. Das war für mich so völlig so, ugh. So, und ich wollte lieber nur so geistliche Sachen machen und nicht lernen. Ne? Naja, es hat bei mir länger gedauert. So. Aber Gott kann das wirklich machen. Aber viele Leute, die Gott dann errettet, und weil Gott, gerade bei Christen ist es so, die sind unternormal. Unter dem normalen Level, was so ein normaler deutscher, netter Deutscher leisten kann. Ne? Oder Russlanddeutscher oder Schwabe oder so. Das sind ja die Häuser bauen. Ne? So. Und dann ist es natürlich ein bisschen verrückt, wenn wir denken, okay, ich bin jetzt errettet und ich war der faulste Mensch auf der Welt und von heute auf morgen werde ich auf einmal der Fleißigste sein, Überstunden machen und noch Spaß dann haben. So schnell geht das nicht. Ja? Und wir müssen uns da so mit Gott, mit dem Heiligen Geist zusammen kleine Ziele setzen. Und Gott bringt uns dann Stück für Stück. Das nächste Ziel, was wir erstmal haben, ist normal werden. Ja? Das hat bei mir lange gedauert. So, aber ja, wenn man das Normalwerden geschafft hat, dann kann man über Daniel nachdenken. Über den herausragenden Geist und über diese Salbung, die Josef hatte. Das alles, überall, wo er hinkommt, er kommt zu Potiphar, der setzt ihn sofort zum Chef. Er kommt in Knast, ja, wegen Potiphars Frau. Nach einer kurzen Weile ist er im Knast der Chef über alle Leute. So, ne? So, weil er einfach so gut ist. So, der ist schon übernormal. Josef war übernormal. Ne? Ein Beispiel, es gab einen Typen, der hatte den Spitznamen Holy Hubert. Der heilige Hubert, Holy Hubert Lindsay. Der hatte nur 3 Jahre Schulbildung, 2 oder 3 Jahre Schulbildung. Und der war kleinwüchsig und hatte Missbildungen im Gesicht und war total entstellt und total hässlich. Der war so hässlich, dass Hollywood ihn als Kinderstar verpflichtet hat, irgendwelche kleinen Monster in irgendwelchen Horrorfilmen zu spielen. So, ne? Oder in irgendwelchen solchen Filmen. So. Und er war total fertig. Der war ein ganz kaputter. Der war so fertig, er sagte selber, wenn Mama ihn geschickt hat, Milch kaufen, hat er den ganzen Weg als Kind, den ganzen Weg immer im Kopf wiederholt, okay, Milch kaufen, Milch kaufen, Milch kaufen, nicht vergessen, Milch kaufen. Und er kam mit Sahne wieder, weil er es vergessen, weil sein Gehirn so fertig war und nicht funktioniert hat. So, dann kam der Zeitpunkt, wo er Gott gefunden hat und wo er wiedergeboren ist. Und er wusste, Gott hat ihn berufen, das Evangelium zu verkünden. So, und er wusste auch, er konnte sich einfach gar nichts merken, er hat alles vergessen. Und er wusste, wenn mein Verstand nicht eines Tages normal, sein Verstand war weit unter normal, wenn mein Verstand nicht eines Tages mindestens auf einem normalen Level funktionieren wird, werde ich nie in der Lage sein, das Evangelium zu predigen. Ne? Und ich mir keinen einzigen Bibelvers merken kann oder so. Und dann hat er Gott gebeten, dass Gott ihn doch normal macht und dass Gott ihm hilft. Sein Verstand, weil der war überhaupt nicht schlau. Ne? Der war, kann man sich ja vorstellen, so 2, 3 Klassen Grundschulbildung, so ist man nicht der Schlauste. Ne? Und dann fing der Heilige Geist, dann zeigte der Heilige Geist ihm eine Methode, die er machen sollte. Ne? Man hört ja oft solche Geschichten, aber manchmal werden dann über den Lauf der Jahre die Details vergessen. Und dann klingt die Geschichte so, er hat dann zu Gott gebetet und Gott hat ihm auf einmal war sein Verstand geheilt und er konnte sich an alles erinnern. Ha, schön, ne? Gott wird das irgendwie machen. Ja, ich habe keine Ahnung, aber Gott wird das irgendwie machen. So, ne? Haben wir alle schon mal gedacht und hat Gott's gemacht? Nö. Meistens nicht, ne? So läuft das nicht mit Gott. Gott wird das irgendwie machen. Ich muss eigentlich das und das, aber ich habe keine Ahnung. Ja, Gott wird das irgendwie machen. Oh, hat er nicht gemacht? Ja, war nicht sein Wille. War wahrscheinlich nicht sein Wille. Hm? Okay. So, ja, das ist albern. Das ist richtig Blödsinn, sowas. So. Ja. Da muss man den Geist der Dummheit austreiben. Das war nur Spaß. Aber ich glaube, sowas gibt es in der Bibel. Ich muss nochmal nachgucken. Ich glaube, in Sprüche wird die Dummheit personifiziert. So, also. Naja. Die Wahrheit ist, Gott wird das machen, aber Gott gibt dir dann auch, entsprechend dem Maß an Glauben, was du hast, Gehorsamsschritte, die du gehen musst. Wenn du diese Schritte nicht gehst, wird es nie passieren. Ja, das ist die Wahrheit. So, also es gibt von Holy Huber zwei Geschichten. Die eine Story, die ist nicht von ihm, die ist, was andere Leute über ihn erzählen, ist, nach seiner Wiedergeburt hat Gott ihm ein fotografisches Gedächtnis gegeben. Und er konnte nachher 3/4 des Alten Testaments auswendig aufsagen. Er konnte das ganze Neue Testament auswendig aufsagen. Und er konnte Offenbarung, die Verse, so rückwärts zitieren. Ja. Ne? Und er konnte das, weil, wenn er anfing, dann die Offenbarung zu zitieren, sah er in seinem Vorstellung, sah er das so aufgeschrieben und hat das einfach von seinem inneren Auge, von seiner Vorstellung abgelesen. Das ist leicht, ne? Das ist cool. Ne? Okay, jetzt gehen wir alle und beten, okay, Gott, gib mir ein fotografisches Gedächtnis, wie Holy Hubert das hatte. So, Holy Hubert hat das aber nicht so gekriegt. Ja, seine eigene Geschichte, das ist die Geschichte, die man so von anderen Leuten, ne? Die Holy Hubert, zum Beispiel dieser James Maloney, von dem ich erzählt habe, der kannte diesen, der ist mit Holy Hubert zusammen auf die Campusse gegangen, der Unis, vor allem in Berkeley waren die ganz oft, ne? Und er hat das alles so erlebt. Der Typ Holy Hubert, der war ein bisschen verrückt. Ne? Aber das ist so die Geschichte. Also Holy Hubert konnte der galt als die wandelnde Bibel. Der konnte die komplett runterrattern. Ne? Und die auch noch immer genau sagen, wo was steht. Nicht nur einfach so irgendwo da und da steht oder so, ne? Irgendwo Jesaja Kapitel 33 irgendwo. Nein, er konnte genau sagen, das und das konnte es runterrattern. Gott hat ein krasses Wunder getan. Ne? Er hatte nachher sogar einen Doktortitel gekriegt. Und Billy Graham war mit Billy Graham befreundet und Billy Graham kannte den auch und hat mit dem auch zusammen gemacht. Und ziemlich verrückter Typ. Billy Graham war ziemlich beeindruckt von diesem Typ. Ne? Holy Hubert. Das ist die Geschichte, die andere Leute von ihm erzählen. Seine eigene Geschichte geht so. Er hat gebetet, Gott, bitte mach meinen Verstand normal. Und dann hat der Heilige Geist ihm etwas gezeigt. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, wenn du ein Bibelvers auswendig lernen willst, dann schreib ihn dir 5-mal mit roter Farbe auf, 5-mal mit grüner Farbe und 5-mal mit blauer Farbe. So, ja. Keine Ahnung, ob das mit anderen Farben auch geht. Weiß ich nicht. Ne? Heute weiß man, dass es leichter ist, also wenn man Lehrerausbildung macht und so, wird einem auch immer beigebracht, zumindest in Mathe, im Fachseminar wurde mir beigebracht, macht das gefälligst mit Farben, dann können die Schüler sich nachher besser daran erinnern und besser das zuordnen. Es fällt unserem Gehirn leichter, das mit Farben irgendwie sich zu merken. Ne? Auf jeden Fall hat er das so gemacht. Der hat sich tatsächlich hingesetzt und angefangen, die Bibel abzuschreiben. Und jeden Vers in 3 Farben. So, in Rot, Gelb und Blau. Rot, Grün und Blau. Rot, Grün und Blau war das, glaube ich. Ne? Und er hat jeden Vers 5-mal abgeschrieben. Diese andere Version war doch cooler, so, ne? Dass das irgendwie so magisch kommt. So, nee, der hat... Warum hat er das gemacht? Warum war der dem Heiligen Geist gehorsam? Ja? Vielleicht hat das nur bei ihm funktioniert. Weiß ich nicht. Hab's nie ausprobiert. Ja? Aber er hatte wirklich dieses Verlangen. Er wusste, ich brauche das jetzt. Ne? Und Gott hat ihm einen Gehorsamsschritt gegeben. Und er hat das gemacht. Und das hat sein Gehirn so trainiert, dass er am Ende wirklich ein besseres Gehirn als jeder andere Mensch hatte, der da rumlief. Ne? Und Holy Hubert, der war ein bisschen extrem, ja, der wurde 150 Mal verprügelt. Der ist nämlich immer der hat nämlich damals unter diesen Hippies evangelisiert, der ist auf diese Unis gegangen, hat sich da in Berkeley auf dem Campus, wo die ganzen Radikalen und die Hippies und die Black Panther und so, das war so eine militante Bewegung, farbigen Bewegung, er hat sich da hingestellt auf irgendein Podest oder auf irgendeine Kiste und hat dann angefangen zu predigen. Beziehungsweise denen zu sagen, dass sie alle in die Hölle kommen und gefälligst Buße tun sollen und dass Gott die dreckigen Sünder und Ehebrecher und Hurer alle liebt. Und er hat eine ziemlich krasse Ausdrucksweise. So, ne? Oder was Holy Hubert sehr gerne gemacht hat, ist, er hat Demonstrationen gestürmt. Einmal hat er eine Demonstration mit 35.000 Leuten. Er hat es auf den Lautsprecherwagen geschafft, hat die Leute vom Mikro, denen das Mikro aus der Hand gerissen und angefangen zu predigen. Zu 35.000 Radikalen, ja. So, also da muss man erstmal sich sowas trauen, ne? Also das ist wirklich dokumentiert, ne? Der hat so eine ganz, der hat, und das hat er mehrmals, also das war die größte, ne? Der hat, aber es war ihm egal, wie groß die waren. Wenn er irgendwo so eine Demonstration von Hippies oder sowas, von irgendwelchen Radikalen gesehen hat, er ist da rein und hat denen das Mikro aus der Hand gerissen. Er wurde 150 Mal verprügelt und hatte am Ende keine Zähne mehr. So, er wurde einmal beim Predigen angeschossen, mehrmals mit dem Messer angestochen und einem seiner Mitarbeiter haben sie den Kopf abgeschnitten. So, ne? Also er hat einen Preis dafür bezahlt. So, aber durch diesen Typen sind Millionen Menschen zu Jesus gekommen. Ne? Und er hat sich auf den Campus hingestellt und hat angefangen zu predigen. Die Leute haben ihn angeschrien, er hatte kein Mikro, nichts. Er hat einfach darauf angefangen rumzuschreien. Ne? Die Leute haben angefangen zu schreien. Einmal hat irgendeine höhere Frau von der Uni versucht, ihn vom Campus zu schmeißen. Sie kam raus und er sagte und fing an, sich über ihn lustig zu machen und sagt, du predigst ein Mittelalter-Evangelium. Und was er ihr sagte, ihr müsst euch jetzt ein bisschen festhalten, eure religiösen Geister ein bisschen an der Leine nehmen. Er sagte ihr, Hals, Maul, Hure. Und auf einmal war Stille. Und dann fängt er an, 8 Namen mit Vor- und Nachnamen von Männern aufzuzählen, mit denen sie diese Woche Geschlechtsverkehr hatte. Die 8 Männer, von denen waren zufällig auch einige da, Studenten bei den Zuhörern, die bei dieser Professorin oder Tante, die schlichen sich dann ganz schnell weg. Und auf einmal konnte er predigen und hörte zu. So, ja, es gibt dann noch andere verrückte Geschichten über diesen Typen. Ja, aber das ist nur so nebenbei. Aber die hatten am Ende so ein bisschen Respekt vor ihm. So, ja, weil er in dieser Gabe der Erkenntnis und Wort der Erkenntnis ziemlich oder manchmal so ein paar fiese Sachen aufgedeckt hat. Ne? Da gibt es noch extremere Geschichten, so, aber das könnt ihr selber rausfinden. Aber das ist nur ein Beispiel, wie Gott jemanden nimmt, der weit unter normal ist. Ja, und Gott liebt es, sowas zu machen. Korintherbrief, lest euch erst Korintherbrief 1 bis 3 durch. Gott liebt es, die Leute, die ganz unten sind, zu nehmen und aus denen dann etwas zu machen, wo jeder am Ende weiß, das kann nur Gott gewesen sein. Der Typ ist nicht zur Lage. Was aber oft verschwiegen wird, ist, dass man, wenn man so ein Typ ist, viele kleine Gehorsamsschritte gehen muss. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe schon so viele Bücher gelesen, wo diese kleinen Gehorsamsschritte ausgelassen wurden. Ne? Und dann hat man immer irgendwelche solche Abracadabra, alles ist so, nein, man muss sterben, man muss, ja, so, Gott macht das nicht einfach so. Und es gibt kleine Gehorsamsschritte und die müssen wir gehen. Und wenn wir zwischendurch mal versagen, es ist nicht schlimm, ja, dann gibt Gott uns halt einen weiteren Gehorsamsschritt oder gibt uns den gleichen nochmal, ja. So, wenn wir natürlich nicht lernen, wird auch nie was passieren. Dann werden wir auch nicht an dieses Ziel kommen, dass wir irgendwann mal einen herausragenden Geist in uns haben. Und es kann ja sein, dass ihr das jetzt fies findet oder so, oder wenn ihr an irgendwelche Hypergnade gewöhnt seid, Lehren gewöhnt seid, wo das alles so auf einmal da ist, findet ihr das vielleicht blöd, aber selbst Jesus musste gehorsam lernen, steht im Hebräerbrief. So, das ist noch nicht einmal, dieser Kelch ist noch nicht einmal an Jesus vorbeigegangen, okay? Also seid mir nicht böse, dass ich hier solche fiesen Sachen sage oder dass ich euch den Spaß an den Wundern verderbe. Es ist trotzdem ein Wunder, ja? Dass ich heute nicht mehr so faul bin, ist auch ein Wunder, ja? Okay. Ohne Gehorsam werden wir nichts kriegen. Die Rebellischen wohnen in einem dürren Land. Steht irgendwo in den Psalmen. Ich bin nicht der Holy Hubert. So, ich weiß nicht, ich weiß, dass wir hier über den Vers schon oft gepredigt haben. Okay, das ist eine Sache. So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Greg predigt mindestens immer bis 10. Ja. Aber gut, da ist auch noch Übersetzung. Eine andere Sache, die ich auch noch ansprechen will, also zwei Sachen, die zweite Sache, nachdem mit Maloney ist das jetzt die dritte, viele von uns, wir sind ja nicht so die typisch charismatische Gemeinde, ne? Wir sind eigentlich eher alle so errettete, und dann ist da so ein blankes Feld, da kann man dann verschiedene Denominationen eintragen. Ich jetzt so nicht sage, sonst kriege ich noch Ärger. Gott hat uns aus den verschiedensten traditionellen und konservativen Gemeinden rausgeholt.
Ja.
Und wir kommen jetzt hier in, das sieht manchmal charismatisch aus, weil wir unsere Hände heben, aber Hände heben ist nicht charismatisch, das ist biblisch. Ja. Das ist eine sehr gute Anbetungshaltung. Es gibt nur eine Anbetungshaltung, die noch besser ist, sich flach auf den Boden zu schmeißen. Ja, als Mose sah, dass der Herr an ihm vorüberging, warf er sich eilends zu Boden. So, das ist, weil ihr seid nichts und Gott ist alles. So, das ist Staub. Oh, wenn Gott mit seiner Herrlichkeit und Majestät kommt, unser Platz ist dann da unten. So. Und jedes Knie wird sich vor Gott beugen müssen. Ne? Deswegen beugen wir uns, freiwillig. Wir werden nicht gezwungen werden. Und Paulus sagt, ich möchte, dass die Männer an allen Orten heilige Hände aufheben. So, als, und nicht nur als Gymnastik für uns, ja, sondern auch, ich hebe auch meine Hände als ein Zeichen für alle Leute, die um mich herumstehen. Ich lobe jetzt Gott. So, ja. Natürlich, in manchen Umgebungen ist das nicht so ratsam, das zu tun. Da scheucht man eine Menge Dämonen auf. Und da ist es natürlich, wir haben auch Weisheit, da lassen wir das besser. Ne? Ihr sollt nicht überall rumlaufen und die Hände heben und so. Aber hier dürft ihr das machen. So. Oft ist es ja so, die Leute kommen und gucken uns an und denken so, boah, das ist ja ein Haufen wilder Charismatiker. Stimmt ja gar nicht, ne? Sind wir gar nicht. So, ich weiß mittlerweile, was Charismatiker sind. So, ich habe es mittlerweile gelernt. So, ja, wir sind es nicht so ganz. So, wir haben nicht so die gleichen Schwerpunkte. So, und ich glaube, es gab auch noch nie eine Lehre über Geistesgaben hier. Es kann sein, dass Greg mal darüber irgendwas gesagt hat, aber ich habe noch nie darüber gepredigt, Paul auch nicht. Wir predigen immer nur sowieso doofe Sachen wie sterben und aufgeben ins Kreuz und so und sich demütigen und so, ne? Und fleißig sein und so. Natürlich werde ich nicht leugnen, dass es das alles gibt, ja, und dass es alle Geistesgaben gibt und dass wir die auch brauchen. So, und das ist auch, viele von uns, die wissen gar nicht, wie empfange ich im Glauben etwas. Ja. So, bei uns geschehen ja eine Menge Sachen, so, die übernatürlich sind. So, Leute werden von Dämonen frei, Leute werden von Hepatitis geheilt, ja, oder, ja, alle möglichen verrückten Sachen im letzten Jahr passiert, ne? Die nicht normal sind und für die es keine natürliche Erklärung gibt. Aber was Gott uns als Leiterschaft gezeigt hat, ist, dass wir sehr wenig Glauben haben. Unser Level an Glauben ist sehr gering. So, das hat mich immer ein bisschen gewundert, Gott, wenn wir keinen Glauben haben, warum fahren dann ständig die Dämonen aus und Leute werden frei und Leute werden verändert? Warum passieren trotzdem Wunder? Das habe ich nie so ganz verstanden, ne? Und Gott hat mir dann gezeigt, da gibt es auch eine Menge Bibelverse für, dass Wunder, natürlich, wenn Glauben da ist, geschehen viele Wunder. Aber es gibt in der Bibel auch ziemlich viele Stellen, wo Leute keinen Glauben haben und trotzdem ein Wunder passiert. Ne? Zum Beispiel, als Lazarus auferweckt wird, Lazarus hatte keinen Glauben dafür, weil er tot war. Ja? Also Lazarus lag da nicht so in seiner, in Jesu Namen, im Glauben nehme ich diesen Vers an, er wird unsere sterblichen Leiber erquicken. Aus Römer, glaube ich, steht das, ne? Er wird oder Epheserbrief, er wird unsere sterblichen Leiber erquicken. Nee, hat er nicht gemacht. Hat er nicht, er hatte gar keinen Glauben. So. Die anderen auch nicht, danke. Genau, seine Maria und Martha, null Glauben, null. Die Leute um ihn herum, null. Die hätten mal alle in so eine Word of Faith Gemeinde gehen sollen, so. Aber gab es damals noch nicht. Ne? Die hatten alle keinen Glauben. So, die wussten nichts über Glauben. Und Jesus hat ja die noch getestet und so gesagt, so Maria, Martha, ne? Weiß nicht, Maria, Martha, ich bin die Auferstehung, das Leben. So, Die Maria hatte nur Theologie. Ja, ja, am letzten Tag und so, weiß alles. Ich habe in der Bibel schlau aufgepasst. So, okay. Lazarus hatte keinen Glauben. Es gibt auch noch andere Stellen, ja, wo da kommt dieser eine Typ und sagt, Herr, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, er hilft meinem Unglauben. War auch klar, dass er keinen Glauben hat. Die Jünger hatten konnten das Wunder nicht machen. Die Jünger waren nicht, er sagt, ich bin zu deinen Jüngern gegangen, die konnten diesen Dämon nicht austreiben. So, okay. Warum passiert das Wunder trotzdem, obwohl kein Glauben da ist? Warum passieren bei uns Wunder, warum kein Glauben da sind? Also es gibt drei Möglichkeiten bekannt von der Bibel her, wie ein Wunder passieren kann. Ja, das eine ist durch den Glauben. So, wenn ein Wunder durch Glauben passiert, zum Beispiel bei dieser Frau, die diesen Saum von Jesu Gewand berührt, ne? Jesus hatte nichts damit zu tun. Jesus dreht sich um und sagt, wer hat mich berührt? Und Jesus hat gespürt, jemand hat die Kraft aus ihm rausgezogen. Es ist Kraft von mir ausgegangen, steht da geschrieben. Ne? Sagt Jesus selber. Wer hat mich berührt? Und die Jünger so, jeder drängelt hier rum. 1000 Leute haben dich berührt. Nein, es ist Kraft von mir ausgegangen. So, was hat diese Kraft aus Jesus rausgezogen? Der Glaube der Frau. Er hatte Glauben. Ne? Oder dieser Hauptmann, der da zu Jesus kam, wo Jesus am Ende sagt, boah, so einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Ne? Das sind so Leute, die kamen zu Jesus und wollten was und wir haben es gekriegt wegen ihres Glaubens. Dann haben wir aber Leute wie dieser Typ, der zuerst zu den Jüngern ging und dann zu Jesus und dann sagt, hilf meinem Unglauben, so, also war offensichtlich, der hatte nicht so wirklich Glauben. Er hat es trotzdem gekriegt. Ja, er hat das irgendwie anders gekriegt. Warum hat er das gekriegt? Es gibt zwei weitere Möglichkeiten, wie man Sachen, wie übernatürliche Sachen oder Wunder passieren können. Einmal durch die Salbung von jemandem. Ja. Zum Beispiel, ich habe es öfter erlebt, meine Frau hat keinen Glauben, ich habe Glauben. Es passiert, weil ich Glauben habe. Oder Gott hat mir eine Salbung gegeben für Befreiung. Ja. Und das hat man schon so oft gemacht, da brauchst du irgendwann keinen Glauben mehr für. So. Du weißt, wenn die Person Buße tut, muss der Dämon verschwinden. Ist einfach so. So, manchmal zicken die ein bisschen rum, aber dann gehen sie doch. So, ja, wenn man drauf besteht. So, es ist einfach so. Da braucht man keinen Glauben. Wenn man das irgendwie 100-mal erlebt hat oder so. Ich weiß noch, als wir im CVM, so, ne, als Greg war das erste Mal bei uns, dann ist er wieder nach Amerika abgehauen und wir haben von nichts eine Ahnung und machen Lobpreis und auf einmal so, also, oh. Und Paul ruft Greg an, so, Greg, die Dämonen fahren aus. So. Was sollen wir machen? So, schaut auf Jesus. Okay. Einfach schreien gelassen und weiter Lobpreis gemacht. Super. Lobpreis mögen die nicht. Die gehen. Lobpreis mögen die nicht. So, ne? Und dann haben wir das so Stück für Stück gelernt. Ich weiß noch am Anfang, jedes Mal, wenn Gott mich benutzt hat, um irgendjemanden mit Befreiung zu dienen, habe ich mir das nachher zu Hause aufgeschrieben, so in mein Gebetstagebuch und so. So, boah, Gott hat mich... Und irgendwann war das einfach nur noch langweilig. Ich habe das noch alles zu Hause. Letztens noch mich drüber lustig gemacht. So, ne, am Anfang war das so, boah, krass, Gott hat mich gebraucht und boah, heftig. Und irgendwann so, irgendwann wurde das schon, ja, schon wieder. Drei Leute Befreiung. Irgendwann wurde das dann immer kürzer und irgendwann habe ich, ach komm, ist langweilig. Ist einfach nur langweilig. So, ne? Oh, nicht schon wieder. So, oh. Das ist, ja. Ne? Für sowas braucht man nicht wirklich Glauben. Da hat Gott, gibt dir eine Salbung oder zum Beispiel, mir hat Gott eine Salbung für Lehre gegeben. Ne? Da brauche ich keinen Glauben für. Ich stelle mich einfach hin oder ich muss irgendwie einen Anfang haben. Meine Schüler können davon ein Lied singen, die müssen Anfang haben und dann kann ich eine Stunde durchpredigen. Das fällt mir überhaupt nicht schwer. Oder 2 Stunden. Ja. Der Heilige Geist erinnert mich ständig an Bibelverse, so. Ich sag nicht immer alle, sonst wird es noch länger dauern und so. Ich muss mir nicht überlegen, was sage ich als nächstes, weil die Gedanken kommen. So, das ist eine Salbung. Ne? Das ist auch übernatürlich. Wenn Gott uns eine Salbung für irgendetwas gegeben hat, dann passiert ein Wunder, obwohl da vielleicht gar kein Glauben ist. So, das ist die zweite Sache, was ich gelernt habe, wie Wunder passieren können. Ja? Wenn hier ein Mann Gottes kommt, der eine starke Salbung hat, er durchbricht dann diesen ganzen Unglauben und all die Hindernisse, ist manchmal ein bisschen anstrengend und so, aber das Wunder passiert dann nicht, weil die Leute so viel Glauben haben, sondern weil da jemand gekommen ist, der diesen Durchbruch geschafft hat, der wegen seiner Salbung, die Gott ihm gegeben hat. Ja? Oft ist das ja immer so, ne? Die Prediger sind ja manchmal, wenn sie für Leute beten, so versucht dann immer zu sagen, dir geschehe nach deinem Glauben, weil sie selber keinen haben. So, aber ich bin dann immer versucht zu sagen, nö, dir geschehe nach deinem Glauben. So, weil wenn ich für jemanden bete, ja, entweder kann das Wunder passieren, weil er Glauben hat, oder das Wunder kann passieren, weil ich Glauben habe. So, ja. So, wenn der Prediger sagt, dir geschehe nach deinem Glauben, okay, er hat dann wahrscheinlich keinen dafür. So, ne? Oder sein Glaube ist nicht stark, das den Unglauben zu durchbrechen. Es gibt so etwas wie eine, oh, in Micha steht das geschrieben, wie eine Salbung heißt, ist eigentlich das supergeistliche Wort für übernatürliche Befähigung von Gott. So, ne? Falls jemand nicht weiß, was Salbung heißt. Eine übernatürliche Befähigung, Begabung von Gott. Es gibt so etwas wie eine Begabung von Gott für Leute, dass sie so durch Widerstände durchbrechen können. Das sind oft Leute mit einer apostolischen oder prophetischen Berufung. So, ne? Greg hat das, Greg muss ganz oft dann 5 Stunden gegen die Wand predigen und die Leute wollen das alle nicht hören, auf einmal macht es Boom und Gott kommt und die Leute sind alle verändert. So, ne? Dann ist im Unsichtbaren ist durchgebrochen. So, da gibt es ein paar Verse dazu, aber das nur so nebenbei. Ne? Und da, aber das ist zum Beispiel ein Grund, warum Wunder passieren können. Dann gibt es einen dritten Grund, warum Wunder passieren können. Und das ist der hauptsächliche Grund, warum bei uns manchmal Sachen passieren. Ja? Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Die Herrlichkeit Gottes. Oder die, wir könnten dazu auch sagen, die Gegenwart Gottes, die Anwesenheit Gottes. Viele Wunder sind einfach nur deswegen passiert, weil Jesus gerade da war. Ne? Obwohl die Leute nichts damit zu tun hatten. Die sind passiert, weil Jesus da war. Oder weil Gott halt da war. Jakob läuft durch die Gegend, hat gerade voll das Chaos zu Hause angerichtet, seine ganze Familie veräppelt, war nicht gerade der Frommste. Ne? Auf einmal läuft der, muss fliehen von zu Hause, weil er hat seinen Bruder so verärgert, dass er ihn umbringen will. Er legt sich hin, schlafen. Auf einmal erlebt er ein ziemlich krasses Wunder. Er sieht da, der Himmel öffnet sich, Engel steigen auf und nieder. Und er merkt so, Gott ist hier. So, er ist buchstäblich in Gott hineingerannt. Und das hat sein ganzes Leben verändert, diese Begegnung. So, hatte er eine Salbung? Nö. Hatte er Glauben? Nö. Hat er damit gerechnet? Nö. Er ist buchstäblich in Gott hineingerannt, mit Gott zusammen. Gott hat sich da quasi so auf seinen Weg gestellt und auf ihn gewartet. Oder, anderes Beispiel, Paulus oder Saulus, ne? Hatte auch nicht so viel Glauben. Wollte ein paar Christen umbringen. So, ne? Buchstäblich, Gott baut ihm eine Falle, baut ihm eine kleine Straßensperre ein und er rennt in Gott hinein und es verändert sein ganzes Leben. So, bam. So war es bei mir auch, als Greg das erste Mal da war. Ich war nicht so geistlich. Gott ist zu mir gekommen. So, ich weiß bis heute nicht so ganz, warum. Ich bin ziemlich dankbar dafür. Ja, das war ziemlich, hat mein Leben so doll verändert wie nichts anderes sonst. Das ist der dritte Grund. Gott ist einfach da. So, wir rennen in Gott hinein. So, und dann, die Bibel nennt, oder es gibt dafür, man kann das so ein bisschen theologisch differenzieren, aber ich möchte das nicht machen. Ich nenne das einfach mal die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes. Wenn die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes da ist, dann ist alles, grundsätzlich ist dann alles möglich. So, das wussten auch die Leute, ne? Jesus lief durch die Gegend und die wussten, okay, wenn der Typ kommt, ist alles möglich. Deswegen musste Jesus sich auch manchmal in die Wüste verstecken, weil er konnte nicht, ne, er musste sich verstecken und trotzdem hat er große Menschenmengen angezogen, weil die Leute wussten, es ist alles möglich. Und dann an einer Stelle hat Jesus dann mal einfach so alle geheilt, die da waren. Ne, da gibt es, es ist in mehreren Evangelien berichtet, er hat nicht immer alle geheilt. Ne, da diesen Typ an der schönen Pforte hat er übrig gelassen für Petrus und Johannes. Ne? Da ist er bestimmt ein paar Mal vorbeigegangen. Oder am Teich von Bethesda hat er nur einen geheilt und das war ein ganzes ein ganzes Lager mit verkrüppelten, kranken Leuten da. Er hat nur einen einzigen geheilt. Aber dann gab es Stellen, wo Jesus einfach alle geheilt hat. Und er heilte sie alle. Und das ist die Herrlichkeit Gottes. Das ist eigentlich das Beste. Ich meine, es ist ein bisschen blöd, wenn wir keinen Glauben haben, weil ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Also wir sollten, wenn wir merken, wir haben keinen Glauben, ne? Oder wenn ihr merkt, okay, ich habe keinen Glauben, dann, so, dann möchte ich gleich noch ein bisschen drüber reden. Das ist jetzt keine Entschuldigung so, ne? Wir müssen das lernen. Aber wenn, manchmal ist es so, wir kommen in eine Umgebung rein und wir merken, Gott ist hier. So. Und was machen wir dann? Ja? Wenn wir dann noch Glauben haben, das ist Jackpot. Das ist der Jackpot. So, ne? Deswegen sage ich das Ganze hier. Ja, weil viele von uns, wir haben noch nicht Glauben. Glauben kann aber kommen, sagt die Bibel. Ne? Wenn wir keinen haben, ist nicht schlimm, er kann kommen. So, und ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Und wir können, Gott hat viel mehr, Gott ist nicht so wirklich geizig, ne? Wenn wir Dinge nicht haben, dann ist oft nicht Gott schuld, dass wir die nicht haben. Manchmal sind auch wir schuld, dass wir sie nicht haben. Ja. Mit Glauben ist das immer so eine Sache. Man geht immer ein Risiko ein. Geht man das Risiko ein, dass man sich zum Affen, dass man sich lächerlich macht, dass man nachher so, dass es so eine, ein Sprung ins Wasser ist. So, was ist, wenn ich jetzt auf dem Wasser gehe, aus dem Boot steige und ich gehe unter? So, das sind so Sachen, die mögen wir nicht. Und Glaube hat auch immer mit Gehorsam übrigens zu tun. Ne? Gott sagt uns was, macht das, das ist total bescheuert eigentlich, wir wollen das nicht. Oder, ne, Gott, ich weiß noch, Gott sagt mir, geh, setz dich hin und lerne. So, Gott, ich kann 8 Stunden auf dieses Blatt Papier starren und werde nichts verstehen, habe ich zu Gott gesagt. So, Gott sagt, geh und lerne. Okay, habe ich 8 Stunden auf das Blatt Papier gestarrt. Ne? Ich war einfach gehorsam. Ich habe es nicht verstanden, so, aber ich war gehorsam. So, das ist auch Glaube. So, so wächst auch unser Glaube. Ne? Glaube kommt durch das Hören auf das Wort Gottes. So, Gott sagt uns etwas und dann hören wir was und dann müssen wir auch das machen. So, ne? Dieser Mann an der schönen Pforte wäre nie im Leben geheilt geworden, wenn Petrus nur gelabert hätte. Aber Petrus musste etwas machen, was ein bisschen riskant war. Da steht nämlich geschrieben in der Apostelgeschichte, und als er seine Hand ergriff und ihn hochzog, wurde er geheilt. Vorher leider nicht. Das wäre cool, ne? So, okay, Name Jesus sei geheilt. Oh, okay, steht auf. Nee, Petrus muss den Typen hochziehen. Was, wenn er den Typen hochzieht und es passiert nichts? Ja, doof, ne? Gut, damals hätte, war es vielleicht noch okay, aber heute wird man ja sofort verklagt. Ich weiß nicht, ob Petrus, der Typ würde Petrus wahrscheinlich nicht verklagen, dafür, dass das nicht funktioniert, wenn es nicht funktioniert hätte. So, ne? Das ist ein Risiko. Also er muss irgendwas machen. Es kann sein, dass er dieses Risiko, diesen wird immer da sein. So, ne? Das müssen wir eingehen. Und es kann auch sein, dass wir manchmal, wenn wir denken, es war das Wort Gottes, was wir gehört haben, es war es nicht, und wir machen dann irgendwas Verrücktes, okay, dann müssen wir manchmal die Suppe auslöffeln. So, ne? Wir dürfen Fehler machen und dann lernen wir daraus. So. Wir sollten vielleicht nicht anfangen, Leute aus den Rollstühlen zu schubsen, wenn wir sowas noch nie gemacht haben. Ja? Also ich kenne eine Frau, ich habe auch, Greg kennt die auch, ich habe die kennengelernt, die hat mir auch, die hatte, glaube ich, MS. Die war gelähmt, die konnte nicht mehr gehen, die war im Rollstuhl und ihre Hände waren auch verkrüppelt und so. Und die hat jemand aus dem Rollstuhl gezogen. Und dann wurden ihre Füße fest. Auf einmal spürte sie, die war ab der Hüfte, nee, das war nicht MS, das war, die war gelähmt. Ab hier konnte sie runter nichts mehr spüren. Ne? Und auf einmal, als sie dann aus dem Rollstuhl aufstieg, fing sie an, den Boden unter den Füßen zu spüren in dem Moment. So, ne? Ja, wenn nicht, hätte sie sich hingelegt, wäre sie aufs... Ne? So, aber keine Angst, das ist, wenn wir sowas noch nie gemacht haben, das ist normalerweise nicht das, womit wir anfangen. Es sind eher diese kleinen Gehorsamsschritte. Ne? Wer im Kleinen treu ist. So. Wenn wir noch nie im Kleinen treu waren, dann lassen wir diese großen Sachen mal beiseite, okay? So, aber es gibt diese drei Sachen: Glaube, die Salbung und die Herrlichkeit Gottes. So, und bei der Herrlichkeit Gott, die Salbung, lesen wir in der Bibel, Gott gibt Salbungen immer für bestimmte, er teilt die aus, bei jedem anders, immer für bestimmte gezielte Sachen. Ja? Bei der Herrlichkeit und Gegenwart Gottes ist das anders. Das ist der Jackpot. Weil da spielt deine Salbung überhaupt keine Rolle. Und es ist sogar manchmal ein Gräuel von Gott, wenn du dann anfängst, in deiner Salbung zu dienen, weil du dann die Aufmerksamkeit auf dich und deine Begabung, die zwar Gott dir gegeben hat, ziehst und von Gott ablenkst. Wenn die Herrlichkeit Gottes da ist und die Gegenwart Gottes den Raum erfüllt, ja, dann ist es nicht dran. Wir erleben das manchmal in Blaubeuren, wir sehen das, dann sind da Leute, die kennen das nicht oder so, und die merken dann, boah, Gott kommt, und dann fangen an, bei Leuten passieren Dinge und so, und die laufen dann rum und surfen auf der Welle. So, ne, und fangen dann an, für Leute zu beten und denken nachher, das war ihre Salbung oder ihre Gebete, die das gemacht haben. Völliger Quatsch. So, ne? Wenn die Herrlichkeit Gottes kommt und Gott selber jemanden platt macht und an jemandem wirkt, so, dann ist das allerbeste ist, bloß die Finger davon zu lassen und lass das Gott mal alleine machen. Ne? Weil Gott ist garantiert gründlicher als du. So, das ist das Beste. Das müssen wir auch noch ein bisschen lernen, einige von uns. Ich sehe manchmal so, okay. Aber das ist nicht schlimm. Wir lernen das. So, ne? Wenn bei jemandem etwas passiert, ohne dass ich für den bete oder so, der fängt an zu weinen, bricht zusammen oder fahren im Monat. Jesus hat das angefangen. Lass den Jesus in Ruhe. Lass Jesus in Ruhe seine Arbeit zu Ende machen. Der kann das ziemlich gut. Besser als wir. So, ne? Habe ich wirklich auch so. Ja, man muss nicht immer hinrennen und dann gleich. Nee. So, das. Wenn die Herrlichkeit Gottes und die Gegenwart Gottes kommt, und warum sage ich das so oft? Weil wir das sehr oft erleben, ja, dass wirklich Gott mit seiner Herrlichkeit hier den Raum ausfüllt. Wir erleben das sehr oft. Und eigentlich ist es fast immer so, da geht so ein Jackpot an uns vorbei und keiner von uns greift zu. So. Ja. Das liegt zum Teil daran, diese ganz praktischen Dinge, wegen unseres Hintergrunds, aus dem viele von uns kommen, haben wir sowas nicht gelernt. Wie ergreife ich im Glauben etwas? Oder ich merke, boah, Jesus ist jetzt hier. Ja? Wenn Jesus jetzt da ist und der gerade nicht mir irgendwas Spezifisches sagt, so, oder ich irgendwie ein Problem habe, dann kann ich damit zu ihm gehen. Und sagen, okay, Jesus, hier, das und das und das, ich glaube jetzt, dass du das machst. So, ich kann das dann machen. Ja? Und es ist, wie ist unsere Haltung, wenn wir dann in in die Anbetung gehen oder in den Lobpreis gehen? Wir merken auf einmal merken wir, boah, Jesus ist hier, ist wirklich hier. So, ne? So, wie ist unsere Haltung dann? Ja. Natürlich ich möchte nicht, dass wir alle so total egoistisch sind und nur auf unser eigenes bedacht und dann sofort, okay, Jesus, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das, ich brauche das. Okay. Die Liebe Gottes sucht nicht das eigene. Ja? Du kannst deine Sachen zu Gott bringen und du kannst ihm dafür glauben, aber du kannst nicht Jesus ständig, also sobald das selbstsüchtig wird, ne, und sobald es nur noch um dich geht, wird es komisch. Ne? Und dann wird Gott auch irgendwann, wirst du rausgehen auf einmal. Auf einmal wirst du nicht mehr merken, dass du wirst dann raus sein. Du wirst nicht mehr merken, dass Gott da ist. Alle anderen merken es vielleicht. Aber du bist auf einmal abgeschnitten. So, da muss man ein bisschen gucken. Ne? So, aber wir haben sehr oft die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes hier. Und es ist mir einfach wichtig, dass ihr wisst, so, wenn ich in die Herrlichkeit Gottes komme, in die Gegenwart Gottes, es ist das Gleiche, als ob Jesus hier rumlaufen würde. Das ist das Gleiche. So, ne? Als Jesus damals auf der Erde rumlief, gab es auch in Jerusalem oder da überall, wo er war, gab es eine Menge Leute, die ihn gesehen haben, aber denen nie was passiert ist. Ne? Warum nicht? Weil sie gedacht haben, ist ja nur Jesus oder so. Weil sie nie irgendwie sich ausgestreckt haben nach ihm. Weil sie nie irgendwie sich dafür interessiert haben. Ne? Ihr könnt hier sitzen, immer wieder Gottes Gegenwart erleben, und gar nicht merken, dass es Gottes Gegenwart ist. Und das ist, sind die Leute alle so, was hüpfen die alle so rum? Oder warum liegen die auf dem Boden? Oder warum drehen die alle so durch und so? Ne? Ja. Wir müssen das, ich glaube, wir als Gemeinde, viele von uns, mich eingeschlossen. Ich lerne das gerade. Also das sind so ganz praktische Dinge, die Gott mir beibringt. Ne? Wir müssen das lernen, im Glauben Dinge zu ergreifen, die Gott uns in seinem Wort zugesagt hat. Ja? Wir müssen das lernen, weil die meisten von uns können das nicht. Woran merkt man, dass wir es nicht können? Naja, wir schauen dann oft auf, passiert irgendwas so? Kann ich was sehen? Nee, passiert nichts, okay. Das ist ja kein Glauben. Ne? Glaube ist ein Schauen auf, nicht auf das, was passiert, sondern ein Schauen auf das, was nicht passiert. Auf das Unsichtbare, sagt der Hebräerbrief. So, und das ist eine Sache, wo jeder von euch, oder wo ich glaube viele, mich eingeschlossen, Gott bringt mir das gerade bei, so sich im Glauben nach Dingen, die in seinem Wort sagt, ausschrecken und zu sagen. Und vor allem, wenn man weiß, Gott ist hier. Ne? So, ich weiß noch, als wir uns die ersten Male getroffen haben, wir haben einfach Lobpreis gemacht und ich merkte so, boah, krass, Jesus ist tatsächlich hier. Ich sehe ihn zwar nicht, aber ich merke, irgendwie ist er da. So, ich war voll so, oh. Dann dachte ich so, okay, mal gucken, wie lange das hält. So, weil ich hatte das vorher schon ein paar Mal erlebt, das hat nie lange gehalten. Ne? Weil ich ja die Wege Gottes nicht kannte und weil ich keine Ahnung hatte von Gott. Aber dann merkte ich, boah, das hält lange, und dann merkte ich so, boah, krass, wenn Jesus hier ist, dann kann auch wirklich alles passieren. Diese Haltung, diese Ehrfurchtshaltung habe ich irgendwann auch verloren wieder. Ne? Aber wir haben in unseren Treffen ganz oft die Herrlichkeit Gottes. Und wenn wir die Herrlichkeit Gottes haben, eins der dümmsten Dinge, die wir dann machen können, ist zum Prediger oder zu Greg zu laufen. Oh, Greg, kannst du bitte für mich beten? Hallo? Jesus war gerade da. Warum hast du den nicht gefragt? Ganz ehrlich, das ist wirklich so. Ne? Aber das zeigt halt, dass wir noch unreif sind. Ne? Wenn Jesus hier ist, und nicht jeder merkt immer, dass Jesus hier ist. Ja, das kommt auch darauf an, mit welchem Paket wir in den Gottesdienst kommen. Ja? Wenn wir völlig mit den Sorgen der Welt beladen sind, dann kann es sein, dass Jesus hier die krassesten Sachen macht und wir kriegen einfach gar nichts mit, weil wir irgendwo im Verstand sind und nicht im Geist sind. Ne? Wir müssen ihn im Geist anbeten. Das kann dann passieren. Das ist mir schon oft passiert. Ja, ich bin ja jetzt nicht so der Geistlichste, wie ihr wahrscheinlich schon gemerkt habt. So. Das ist mir oft passiert. Damit mir das nicht passiert, bereite ich mich sehr oft vor, oder zumindest wenn ich im Auto hier hinfahre, ne? Fange ich an, mache ich Lobpreis an und fange an, Gott zu loben. So, vor allem, wenn ich alleine fahre oder so, dann lobe ich Gott den ganzen Weg und dann auf einmal ist das viel einfacher. Ne? Was sehr hilfreich ist, ist Sprachengebet. Um so vom Verstand in den Geist zu gehen, Sprachen, mir hilft das total. Das ist eigentlich so das Einzige, wofür ich das wirklich nützlich finde, diese Gabe. So, ich bin da ein bisschen so, Gott, ein bisschen ketzerisch, ja, manche Pfingster. Ich fand diese Gabe immer ziemlich lächerlich. Ich war früher total scharf darauf, ich wollte die unbedingt haben. Ne? Gut, dann habe ich Gott genervt und genervt und genervt, bis er sie mir gegeben hat. Und dann dachte ich so, boah, ist ja langweilig. So, ne? Also bei mir war das total langweilig. So. Ist ja jetzt auch nicht spannend, wenn ich irgendwie Englisch rede oder so. Ne? Ist ja noch langweiliger, wenn ich eine Sprache rede, die mein Verstand nicht versteht, so wie Paulus das erklärt. So. Übrigens, ich habe sie bekommen, als ich mit Wilhelm Pals gebetet habe. Das muss ich immer so sagen. Jetzt, wo er im Ruhestand ist, kann ich das ja verraten. Jetzt kann ihn ja keiner mehr. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich es gesagt habe. Aber meine Güte, wir müssen uns dafür ja nicht schämen, für Gottes Gaben. Ne? Und ich fand das immer langweilig und dachte so, Gott, die Gabe ist total bescheuert. So. Alle Christen kloppen sich darum. Also, es gibt sogar Leute, die glauben, dass es das nicht gibt und so. Und ich weiß, dass es das gibt, ich habe das sogar, aber ich habe auch nicht so wirklich Bock da drauf, das zu machen so. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so, fühlt sich nicht anders an. Wieso sollte sich das auch anders anfühlen, wenn ich irgendwie eine andere Sprache rede? So, bei mir noch nie. In der Bibel steht, mein Geist wird erbaut, wenn ich das tue. Okay, das habe ich geglaubt, dass mein Geist erbaut wird. Nur in den meisten Fällen spürt man nichts davon, wenn der Geist erbaut ist, wenn man voll im Fleisch oder im Verstand ist. Ne? Spürst du nichts davon. Da steht ja nicht, dass irgendwie deine Gefühle erbaut werden, obwohl das, wenn dein Geist richtig erbaut wird, wird das natürlich auch auf die Seele auswirken, ist doch klar. Ich war da ziemlich lange ungehorsam und auf einmal habe ich festgestellt, hey, das ist ja richtig nützlich. So. So, ne? Ist ja doch nicht so doof, dass Gott sich solche Sachen ausdenkt und so. Mir hilft das total. Vor allem, ich glaube, uns Deutschen, die wir total immer in der Selbstanalyse stecken und dann einmal anfangen, alles so zu analysieren und so. Mir hilft das, ich fange einfach an, Sprachen zu beten und bam, mein Verstand hält die Klappe. Das ist cool. So, ne? Weil die meisten von uns hören viel zu viele Stimmen im Verstand. So, die irgendwelche Sachen sagen, die nicht Gott sind. So, also Stimmen, Gedanken. Ne? Und mit Sprachengebet ist echt ein cooler Weg. Also mir geht das ganz, wie ich diesen Bereich des Verstandes und der Seele verlassen kann und in den höheren Bereich kommen, in den Bereich des Geistes kommen kann. Wie ich meinem Verstand sage, so, du machst jetzt mal ein bisschen, hältst jetzt mal die Klappe. Du wirst dich jetzt unterordnen. Ne? Verstand ist ja nicht schlecht. Gott will den ja auch, unseren Verstand trainieren, aber der muss sich dem Geist und unserem Geist unterordnen und unter die Herrschaft des Heiligen Geistes kommen. Okay, das ist zum Beispiel, wenn ich weiß, wenn ich das mache, ist es für mich total leicht, wenn ich auf der Fahrt hierhin Gott anbete, ne? Sei es im Verstand oder mit anderen Sprachen, auf Deutsch oder Englisch oder auf was auch immer, ja, bewusst oder sonst wie, aber wenn ich Gott anbete, ist völlig egal, muss das gar nicht in Sprachen machen, wenn ich Gott auf der Fahrt hierhin anbete, ist es für mich so leicht, bin sofort im Lobpreis drinne. Ich muss nicht erstmal hier stehen und so, okay, Jesus, ich gebe dir jetzt das ab. Oh, Jesus, vergib mir bitte die Sünde. Und vergib mir, dass ich heute das gemacht habe. Oh, und ist mein Lobpreis jetzt auch echt? Darf ich jetzt auch die Hände heben und bin kein Heuchler? Bla, bla, bla. Und so, diesen ganzen Dreck, so, den habe ich dann nicht. Ich komme hier hin, kann mich richtig freuen und Gott loben und preisen. Bam. Merke sogar, dass er da ist. Cool. So, ne? Das sind so Sachen, ne, die können wir einfach mal, ich weiß nicht, ich glaube, das hilft einigen Leuten hier, so wenn ich das sage. Vielleicht auch, keine Ahnung, predige ich hier zu mir selber oder für Paul oder Peter da. So, ne? Ich rede jetzt zu all denen, die aus dem gleichen Hintergründen kommen wie ich oder so. Wir könnten eine Menge mehr von Gott bekommen, wenn wir einfach lernen würden, im Glauben Dinge zu ergreifen. Ne? Die Bibel sagt uns, zum Beispiel Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit allem geistlichen Segen in Christus Jesus in der Himmelswelt. So, das bringt uns nur nichts, wenn das alles in der Himmelswelt ist und nicht hier, in meinem Arbeitsplatz. Ne? Und jetzt kann ich, wie das viele Christen tun, Halleluja, ich bin gesegnet mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Ist das nicht schön und eine herrliche Gnade, die mich mit allem geistlichen Segen in der Himmelswelt segnet? So, super. Das ist so, wie wenn ich 1 Million Euro auf der Bank habe und allen erzähle, dass ich 1 Million Euro auf der Bank habe, aber ich habe mein Passwort, mein PIN vergessen und kann das nicht abholen, die 1 Million Euro. Und bin eigentlich bettelarm und habe nichts und verhungere und danke Gott jeden Tag für die 1 Million auf der Bank, kann aber kein Geld abholen und verhungere zu Hause und sterbe, weil ich, ne, mit 1 Million auf der Bank. So leben die meisten Christen. So, und die Karte und die PIN-Nummer, mit der wir das abheben, ist Glaube. So, wir können natürlich nur Dinge glauben, die in der Bibel stehen und die Gott uns zugesichert hat. Wenn wir nicht wissen, ja, wenn ihr nicht wisst, ob Gott euch die Gabe der Sprachenrede geben will, dann könnt ihr das auch nicht glauben. So, sorry, könnt ihr auch nicht kriegen. So, ne? Ihr müsst schon wissen, will Gott euch das geben oder will er euch es nicht geben? Ne? Ihr könnt dann Markus 16 lesen, wo steht, dass er das allen denen geben will, die glauben. Dann könnt ihr euch entscheiden, will ich glauben oder nicht. Ne? So, und dann habt ihr auch die Antwort auf die Frage. So, ne, wenn ihr nicht glauben wollt, dann will Gott euch das auch nicht, dann kriegt ihr das auch nicht. Wenn ihr glauben wollt, ist das eine Verheißung, die für euch gilt. So, ne? Müsst ihr machen. So. So, wir müssen die Karte einlösen. Es gibt viele Wahrheiten in der Bibel, die wir durch den Tod Jesu haben. Das ist so, ich sag ja, geistlicher Nachhilfeunterricht. So, das sollten wir eigentlich wissen. Das weiß eigentlich jeder. So, ne? Und dann kloppen sich die Christen. Kann man nach der Bekehrung 1 oder 2 oder 3 Erfahrungen haben? Ich bin der Meinung, man kann jeden Bibelvers erfahren. So, weiß nicht, wie viele es gibt, 1 Million oder 1 Milliarde Erfahrungen haben mit Jesus. Ja, ich bin der Meinung, es gibt mehr Erfahrungen, als die wir je durchmachen können, weil die Reichtümer Gottes unausforschlich sind. Und jedem Christen steht das alles zur Verfügung. Aber wenn wir nicht anfangen, gehorsam zu sein, wenn wir nicht anfangen, im Glauben Dinge zu ergreifen, werden wir mit 1 Million auf der Bank verhungern. Und als geistlich verhungerte Skelette in den Himmel kommen. Und uns dann vielleicht ein bisschen ärgern. Oh, hätte, hätte. So, ne? Ein bisschen doof. So. Gott hat diese, Jesus ist ja nicht umsonst für die, ganz ehrlich, Jesus ist ja nicht aus Spaß gestorben. In Epheser 4 steht, er ist gestorben, damit wir Gaben haben. So jeder, der Gaben doof findet, der findet auch diesen Aspekt des Todes Jesus doof. Und das ist nicht witzig. Das ist richtig böse.
Ja.
So, wenn Jesus dafür stirbt, damit wir Gaben, damit er uns Gaben geben kann, okay, wenn ich die Gaben dann doof finde, dann habe ich ein Problem mit Jesus und mit dem Tod Jesu. Und dann wird es so ein bisschen ernst. Ne? Das ist kein Spaß. So, wenn Jesus dafür stirbt, dass ich Heilung kriegen kann, und ich dann ein Problem damit habe, okay, so, ne, dann bin ich ganz weit weg von Jesus. Das geht nicht. Ne? Jesus ist, hat wirklich einen hohen Preis dafür bezahlt, dass wir eine Million auf dem, dass wir mit allen geistlichen Segen in der Himmelswelt auf unserem Konto in der Himmelswelt haben. Und wir müssen das müssen zur Bank gehen. So, ne? Und für viele von uns ist das schwierig, weil wir sowas nicht kennen, weil uns sowas nie beigebracht wurde. Ne? Ich glaube sogar, das ist gut, dass wir über diese ganzen übernatürlichen Sachen, dass wir hier nicht drüber gesprochen haben, weil ganz oft ist es so, wenn man als Christ zuerst das Übernatürliche kennenlernt, dann ist man so davon abgelenkt und läuft so diesen Wundern hinterher, dass man das Herz vergisst und außer Acht lässt. Und dann passiert das, dann wird's komisch irgendwann, ne? Dann kommen nachher diese ganzen Skandale und diese ganzen komischen Vermischungen und sowas alles, ist auch nicht gut. So. Und dann, oder nachher haben die Leute nur Bock auf Wunder und nicht Bock auf Jesus. Ich finde das schon ganz gut. So. Glaube, Gott hat sich schon dabei gedacht, dass er uns von diesen ganzen krassen Wundern erstmal noch zurückhält. Die werden früher oder später hier kommen, wenn es wirklich Jesus ist. Ja, weil Jesus ist so. Jesus ist so. Guckt mal an, was Jesus gemacht hat, als er auf der Erde rumlief. So. Ganz zeitverrückte Sachen gemacht. So. Kann nicht anders. Ja. Gott hat gesagt, ich bin Jahwe Rapha. Das ist ein Attribut, eine Eigenschaft seines Namens, seine Charaktereigenschaft. Er ist ein Heiler. So, der kann nicht anders. Ich kann da nicht sagen, ja, heute nicht mehr. Heute ist er kein Heiler mehr. Hat seinen Charakter verändert oder was? Nein. Jahwe Rapha. Das ist, oder, ne, ich bin der Herr, dein Versorger. Jahwe Jireh. Das sind Gottes Eigenschaften. So. Und Jesus ist dafür gestorben, damit wir einen Zugang zu diesen Eigenschaften Gottes haben, dass der Weg für uns auf ist. So, und wenn das Einzige, was wir im Glauben je ergriffen haben, unsere Wiedergeburt ist, sorry, dann haben wir ein, ne? Dann wird es mal Zeit, dass wir jetzt hier, ja, was tun und anfangen, unseren Glauben zu trainieren. Und zwar in den ganz wirklich realen, praktischen Nöten im Alltag. Okay? Sondern es ist nicht schlimm, wenn wir versagen. Wirklich, es muss eine Freisetzung des Geistes geschehen in unserem Leben. Irgendwie muss der Geist rauskommen. Ja? Irgendwie muss da, so dass jeder hat seine Wiedergeburt im Glauben ergriffen. Ja? Also es gibt keinen Christ, sonst bist du nicht wiedergeboren. So, du hältst daran im Glauben fest, dass dir deine Sünden vergeben sind durch den Tod Jesu. Okay, das ist nur der Anfang. Jetzt lernst du all die anderen Sachen auch zu ergreifen. Bis sie nicht nur in der Himmelswelt, sondern wie im Himmel, so auf Erden sind. Jetzt lernen wir das. So. Ich glaube, die Leute, die aus einem charismatischen Hintergrund kommen und jetzt hier sitzen, die langweilen sich, glaube ich, gerade, aber ist okay, ist nicht für euch. Ja, so ein normaler, gesunder Charismatiker weiß diese Sachen alle, die ich jetzt sage. Das ist vielleicht ich glaube, das ist die charismatischste Predigt, die ich je in meinem Leben gehalten habe, aber gut, ist egal. Die Leute denken ja sowieso, dass ich ein Kari bin, nur weil ich meine Hände hebe. Okay. Es ist aber alles einfach, es ist aber alles nicht charismatisch, es ist einfach nur biblisch. Okay? So. Also, ich glaube wirklich, wir müssen anfangen, ja, die Sachen von dem Konto abzubuchen. Wir müssen Dinge im Glauben ergreifen. Zum Beispiel sowas wie, wenn wir dieses Thema Geistesgaben nehmen. Ne? Ich bin der Meinung, Sprachenrede ist so die geringste Gabe von allen. Das ist eine sehr, ich kann falsch liegen, ich bin nicht wirklich nicht so der Gabenexperte, das interessiert mich. Gott hat mir ein paar Gaben gegeben, die sind ziemlich cool, aber mich interessiert das jetzt nicht, wie man die nennt und kategorisiert. Das ist mir eigentlich egal. Wichtiger ist, dass die funktionieren. So, und ich finde, diese Gabe der Sprachenrede ist eigentlich ein ziemlich kleiner, aber es ist auf jeden Fall eine Wirkung, eine Kraftwirkung des Geistes, die wirksam ist. So, es ist das Geringste. So, ne? Das ist eine gute Sache, um zu trainieren. So, ja? Wer das nicht hat, fragt sich, will Gott mir das geben oder nicht? Dann liest er sich Markus 16 durch, dann hat er die Antwort auf diese Frage. Ja? Und dann streckt er sich im Glauben danach aus und guckt, was Gott ihm dann sagt. So, und guckt, was muss ich machen? Wie, so, ne? Lässt man sich von Gott belehren. Und wartet, bis es nicht nur in der Himmelswelt, sondern auch in dieser Welt sichtbar ist. Das ist ein sehr kleiner, aber das ist zumindest eine Freisetzung des, ne? Es gibt noch viel wichtigere und so, ne? So, übernatürliche Liebe ist viel wichtiger als alle Gaben. So, aber das habt ihr schon, das wissen wir ja. Aber das, wir müssen, und wenn wir unseren Glauben trainieren wollen, wir müssen ja mit irgendwas anfangen, ne? Oder wir können Gott beten, okay, Gott, gib mir 2 Leute pro Jahr, die durch mich wiedergeboren werden. Wo du mich benutzen kannst, dass sie sich zu dir bekehren. Das ist auch gut. 2 Leute pro Jahr. Weil ihr könnt mit einem anfangen, wenn ihr voller Furcht seid. So, ne? Und dann bringt ihr die immer wieder zu Gott, dann fangt ihr an, für diese Leute zu beten. Ihr sucht euch jemanden aus, der, ihr sucht euch jetzt nicht den, ja, ihr sucht euch jemanden aus, der vielleicht offen ist oder so, und dann fangt ihr an, für die Leute zu beten. Und dann bittet ihr Gott, Gott, zeig mir, wie kann ich ihn erreichen? So, was kann ich ihm sagen? Und so, dann fangt ihr an, und dann, wenn man das, ne, wenn man das dann so ein paar Monate lang beständig durchzieht und so ein Gebetsaltar aufrichtet, Gott wird das ehren. Gott wird euer Gebet erhören, ne? Und eine letzte Sache noch. Boah, das ist echt spät. So, können wir noch eine Viertelstunde oder sollen wir auf, jetzt aufhören? Ein paar Leute sagen, wir haben noch. Okay. Morgen ist Feiertag. Morgen ist Feiertag? Morgen sind Ferien, Mann. Hat die Kita morgen zu? Echt? Oh. Ja, für mich ist sowieso kein Feiertag. Ich muss arbeiten morgen. Ja, okay. Du musst sowieso arbeiten, egal. Okay, zum Beispiel, Lalit Mendis hat das hier, auf, ich glaube, irgendwo hat er das hier erzählt. Es funktioniert ja so, Gott rettet uns, ne? Und dann bearbeitet er uns ein bisschen. Er nimmt so den gröbsten Dreck weg aus unserem Leben. Und dann schickt Gott und sendet Gott uns irgendwann aus. Er holt uns raus, Ekklesia, die herausgerufen, er ruft uns raus aus der Welt, macht den gröbsten Dreck von uns weg, sodass auch so lange, bis andere Menschen merken, hey, wir sind tatsächlich anders, dass tatsächlich eine Veränderung passiert. So, und ab dem Moment, wo eine Veränderung passiert ist, sagt Gott, okay, geh. Geh wieder in die Welt. Ne? Aber bei den meisten Christen, und ich habe diese Haltung bei mir feststellen müssen, und ich sehe sie jetzt bei ganz vielen anderen auch, so wo ich sie langsam überwunden habe, sehe ich, dass andere auch darin stecken. Ja Gott, nein, ich kann eigentlich noch nicht rausgehen, weil ich muss noch davon und davon frei werden. Und ich glaube, ich habe auch noch von meinen Eltern, von diesen Sachen, meiner Generationenlinie, da musst du mich auch noch frei machen. Gott sagt, geh. Ich so, nein Gott, ich bleibe noch, ich gehe noch. Erst wenn du mich ganz heilig gemacht, ganz völlig geheiligt hast, dann gehe ich raus. Dann werde ich heiraten oder dann werde ich das machen oder dann, ja? So. Und Gott, ich muss auch noch zu dem Befreiungsdienst gehen, weil es kann ja sein, dass da noch Generationsschuld in mir ist und dass meine DNA noch nicht ganz gereinigt ist. Okay. So, Gott sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Deswegen gehst du. So, ja. So, und so läuft das nicht. Wenn wir in eine Haltung kommen, wo wir sagen, nein Gott, du musst mich erst völlig perfekt machen, sind wir nicht mehr in der Liebe Gottes. Die Liebe Gottes sucht nicht das eigene. Okay? So, Gott holt, es läuft so, oder so sollte es laufen, und so in Jesu Namen, so wird es auch bei uns laufen. Gott holt uns raus, dann verändert er uns, treibt so ein paar Dämonen aus, bricht so ein paar Flüche, so die schlimmsten Dinge in unserem Leben, nimmt so die nervigsten Sachen bei uns weg und dann schickt er uns aus, sendet er uns wieder aus. Er hat die Jünger ausgesandt, die waren lange noch nicht perfekt, ja. Die waren, nachher stellte sich raus, oh, der Petrus, der hat noch ein paar richtige Probleme. Braucht noch richtig Befreiung, der Petrus hat er auch gekriegt, ja. Aber Jesus hat ihn vorher schon 2-mal ausgesandt. Jesus sendet uns aus und wir sind nicht perfekt, ja. Aber wir gehen dann wieder, weil es ist okay, wenn wir wiedergeboren werden oder wenn wir aus irgendwelchen Denominationen errettet werden, ja, und Gott uns befreit und verändert, dass wir dann so uns ein bisschen um uns selbst drehen, So anfangen unsere, so, ne, alle unsere, um selbst drehen meine ich, wir fangen an so, okay, ich habe die Sünde, okay, ich gehe jetzt zu der Person, bitte um Vergebung, ich gehe dahin, bitte um Vergebung, ich demütige mich und so, ne? Aber da ist eine Gefahr, dass man da drin bleibt und irgendwann nur noch auf sich selbst guckt. Was brauche ich noch für meine Heiligung? Ja? Und dann fängt es an zu stinken. Und dann fängt es in der unsichtbaren Welt fängt's an zu stinken. Fängt an zu schimmeln. Ja? Dann wird man einer von diesen Typen, die von Befreiungsdienst zu Befreiungsdienst rennen und von Heilungsdienst zu Heilungsdienst und nein. Der schnellste Weg, Gottes Weg ist, er verändert dich nicht komplett, aber er verändert dich so, dass alle Leute es mitkriegen. Wenn du nicht so verändert bist, dass keiner das mitgekriegt hat, dann kannst du nicht rausgehen, weil dann bist du kein Zeugnis. So, ja. Wenn du sagst, ich bin wiedergeboren und du bist noch genau, hast noch genau alle Macken, die du vorher hast, und dann gehst du raus und erzählst, ich bin jetzt ein neuer Mensch, bist du gar nicht, kannst du vergessen. Nein, du gehst nicht raus, du bleibst schön hier und kommst zu allen Treffen und damit du Befreiung kriegst. So. Ja? Aber ab dem Moment, wo eine sichtbare Veränderung ist, hat Gott in deinem Leben ein Zeugnis aufgerichtet. Und dieses Zeugnis gibt dir die Autorität, anderen Menschen und dir die Verantwortung, anderen Menschen in diesen gleichen Bereichen frei zu, Gott erlauben, dich zu benutzen, anderen Menschen in den gleichen Bereichen frei zu machen. Ja? Und irgendwann wird Gott dich senden. Und wenn du dann an, du musst dann irgendwann wirklich ganz bewusst deinen Blick von dir selbst wegnehmen und zu den anderen gehen. Und du wirst dann von deinen anderen Sachen auch frei werden. Ja? Weil du die Liebe, du guckst auf Gott und Gott wird dich dann frei machen von den anderen Sachen. Aber es ist wichtig, dass du gehst, sonst wird die Vollmacht Gottes nie frei fließen. Gott kommt zu Mose und sagt, ich bin herabgekommen. Du gehst zum Pharao. Nee, Gott, geh lieber du. Gott sagt, ich bin herabgekommen, du gehst. Gott sagt, mir ist gegeben alle Gewalt, ihr geht. Wenn wir gehen, fließt die Liebe Gottes durch uns zu den anderen, fließt die Vollmacht, Autorität Gottes durch uns zu den anderen. Wenn wir bleiben, ist die Liebe Gottes und die Kraft Gottes in der Sackgasse. Wird nicht fließen. Die wird, ne, die fließt zu uns, verändert uns. Und ab dem Moment, wo wir zu einem Zeugnis geworden sind, wir sind noch lange nicht perfekt, aber wir sind schon ein Zeugnis, muss die Liebe aus uns rausfließen. Sonst gibt es hier so einen Stausee, ein stinkendes Wasser, so ein totes Meer in uns und das stinkt. Ja, das geht nicht. So, das haben wir, so viele von uns, so hat Gott jetzt verändert. Ihr müsst von Gott erwarten, in den Bereichen, wo er euch verändert hat, dass er euch in diesen Bereichen gebraucht, um andere auch da zu helfen. Müsst ihr. Ne? Ihr solltet vielleicht nicht zu jedem laufen und sagen, willst du von dem Geist der Unreinheit frei werden? Ich weiß genau, dass du dir perverse Filme anguckst. Nein, so geht das nicht. Ja? Der Weise gewinnt Seelen, steht in Sprüche. So. Gott wird uns die Leute zeigen, die offen sind. Sind nicht alle offen. Da brauchen wir unsere Zeit nicht verschwenden bei denen, die nicht offen sind. Ja? Das ist Perlen vor die Säue werfen. Wisst ihr, was passiert, wenn man Perle vor die Säue wirft? Wie der Vers weitergeht? Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft keine Perlen vor die Säue, denn sonst werden sie euch zerreißen. So, ja, das wollt ihr nicht, oder? Ihr wollt nicht zerrissen werden. Also bittet ihr um Weisheit. Und ihr lauft nicht zu, sobald Gott euch frei gemacht hat, das ist, was viele Christen machen, nachdem sie krasse Veränderungen erlebt haben, die sind dann unreif und laufen zu jedem und wollen für jeden beten und für jeden so, nein. Da holt man sich eine ganze Menge Schlachten nach Hause, die man sich hätte sparen können. Ja, man lässt sich von Gott zeigen. Okay, da ist eine Person, die ist offen, zu der gehen wir. Aber die Personen, die offen sind, die gibt es überall. Ja, die gibt es überall. Und Gott wird uns die zeigen. So, da gehen wir hin. Das ist ein bisschen, jetzt ein bisschen Weisheit, die gibt es jetzt umsonst. So. Braucht ihr den Fehler nicht machen. Aber ihr müsst, jedes Wunder, was in eurem Leben passiert, ist gleichzeitig auch eine Verantwortung, die ihr habt. Ja? Wo ein, jede tatsächlich sichtbare Veränderung, die in eurem Leben passiert ist, ist gleichzeitig auch, Gott macht das nicht, weil er euch so nett findet. Er liebt euch, ja. Aber Gott macht das vor allen Dingen, damit seine Herrlichkeit sich ausbreitet und damit er ein Zeugnis hier auf der Erde hat und damit alle Welt sieht, es gibt tatsächlich einen Gott in Helmut, in Emil, in Mark, in euch. Ja, Gott möchte nämlich seine dass seine Herrlichkeit die ganze Erde erfüllt. Und er möchte nicht nur, dass das so ist, sondern dass die Leute das auch mitkriegen, dass seine Herrlichkeit die Erde erfüllt. Und wenn ihr ein Stück von, wenn die Herrlichkeit Gottes euch ein Stück weit verändert habt, dann habt ihr diese Verantwortung und ihr müsst das von Gott erwarten. Okay? So, also wir werden jetzt nicht die ganze Zeit hier sitzen und mehr Herr, ich brauche noch, oh, ich muss noch viel, Gott muss noch das und das alles in mir machen. So, okay, das vergessen wir jetzt mal alles, ja? Wir fragen uns, okay, Gott, hast du mich so weit verändert, dass ich, oder in welchen Bereichen hast du mich verändert? In den Bereichen erwarten wir, dass Gott uns erlauben wir Gott uns zu gebrauchen. So, wenn er uns nicht sofort gebraucht, kriegen wir keine Panik, okay? So. Okay. Jesaja, letzte Vers. Jesaja 33, Vers 24. Ich glaube, den habe ich für uns bekommen. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin krank. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Ungerechtigkeit vergeben sein. Es geht hier um Zion, Einwohner Zions. In manchen Übersetzungen steht schwach, da steht das Wort Chala oder Schala, Chala. Das bedeutet schwach, krank, erkrankt, Schwäche, die durch Krankheit kommt. Also das wird es wird eigentlich überall in der Bibel mit Krankheit übersetzt. Ich frage mich, warum die Deutschen, ich habe es erst im Englischen gelesen und dann im Deutschen, ich frage mich, warum die deutschen Übersetzungen da überall schwach haben. Vielleicht, weil sie nicht glauben, dass Gott auch von Krankheit, dass das mit Krankheit tatsächlich auf Krankheit bezogen ist. Hier steht kein Einwohner, wovon? Von Zion, das geht aus den Versen vorher hervor, ne? Vers 20, schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Wir sind jetzt gerade in einer Stadt, die ist aus lebendigen Steinen, aus sichtbaren Steinen und auch aus unsichtbaren Steinen. Die unsichtbaren Steine könnt ihr nicht sehen, das ist die Wolke der Zeugen und die Engel und die Festversammlung, steht im Hebräer. Alle, die sonst noch so in dieser Stadt sich rumtummeln, ne? Jedes Mal, wenn wir zur Versammlung kommen, kommen wir, ne? Schaue Zion an, die Stadt unserer Festversammlungen. Wir sind halt jetzt in einer Festversammlung Zions hier. Es ist jedes Mal, wenn Christen sich versammeln, ist es eine Festversammlung Zions hier. Da sind noch ein paar, könnt ihr wissen, okay, hier sind noch ein paar mehr. So, ne? Die Wolke der Zeugen, die Engel und irgendwelche abgefahrenen Wesen so, sind da. Und kein Einwohner von Zion soll sagen, ich bin krank. Denn das Volk, das darin wohnt, dem Volk, das darin wohnt, wird die Ungerechtigkeit vergeben sein. Das ist wieder so eine bescheuerte deutsche Übersetzung. Da steht Sünde. Da steht aber nicht wirklich Sünde, da steht das Wort Avon, Ungerechtigkeit, Schuld. Die Bibel unterscheidet zwischen Übertretung, Sünde und Schuld. Ne? Wenn jetzt irgendjemand gar keine Ahnung davon hat, geht auf Erweckte, hört euch die Predigten an, geht irgendwo ins Internet, es gibt 3 Millionen Predigten darüber, über diese 3 Unterschiede. Ne? Diese Ungerechtigkeit oder Schuld, von der hier die Rede ist, ist, so lehrt es zumindest die Bibel, ganz oft die Ursache, warum wir bestimmte Krankheiten haben. Ne? Ist übrigens auch sehr oft im Kontext mit Vererbung. Ich will die Schuld der Väter heimsuchen bis ins 3. und 4. Glied. Ne? So, warum soll in Zion keiner sagen, ich bin krank? Weil dem Volk, das darin wohnt, sind die Ungerechtigkeiten vergeben. Das heißt, der Teufel hat keinen Grund, euch mit Krankheit oder solchen Sachen zu nerven. Das muss unsere grundlegende Haltung sein. Natürlich sind wir manchmal krank, ich bin nicht blöd. Ja? So, also nicht, dass jetzt jemand denkt, ist der doof? Natürlich sind wir krank. Ja, Mann, ich weiß, das hört zu Ende zu. So. Ja? Hey, ganz ehrlich, auf meinem Blog, da stehen 5 oder 6 Artikel über Richten. Jedes Mal, wenn ich einen neuen Artikel über Richten schreibe, ist der erste Kommentar, ich schalte die nicht alle frei, da sind viele, die ich nicht frei. Aber es gibt doch auch einen Unterschied zwischen Beurteilen und Richten. Ja, Mann, gibt es, steht in all den anderen Artikeln, 5-mal beantwortet diese Frage, liest dir gefälligst alle meine Artikel durch. Aber jedes Mal, wenn ich den Artikel, ist die erste Frage, die kommt diese. So, ne, weil die Leute sich das nicht richtig durchlesen. So, die Frage wird im Text beantwortet. So, ja. So, und das nervt mich heute so ein bisschen, gerade bei der jüngeren Generation, die ist nämlich zu faul, mehr als 3 Zeilen am Stück zu lesen. Die lesen immer nur so jede 4. Zeile oder so. Ja. Und, ja, yeah, ich bin Lehrer, ich weiß das. Ist wirklich so. Und die sind zu faul zum Lesen. Und ich soll dann jede ihrer Fragen, die ich schon 100-mal beantwortet habe, extra noch. Nein. sondern deswegen mache ich solche sarkastischen Sprüche jetzt so, ne? Weil ich diese ganzen Fragen im Hinterkopf habe, die Leute manchmal stellen. Also kein Einwohner wird sagen, ich bin krank oder schwach. Dem Volk, das darin wohnt, wird die Sünde, die Ungerechtigkeit vergeben sein. So, das ist eine Grundhaltung, die wir haben. Jesus ist am Kreuz für unsere Ungerechtigkeit und Schuld gestorben. Ja, das wird sogar mehr betont in Jesaja 53 als für die Sünde. Weil das die Ursache der Sünde ist. Ja. So, das ist unsere Grundhaltung. Das bedeutet, wir laufen nicht rum und suchen, wo ist noch Ungerechtigkeit in mir? Oh, wo hat der Teufel noch ein Anrecht auf mein Leben? Vielleicht muss ich da noch ein bisschen kramen. Vielleicht muss ich ja mal meine Familiengeschichte so, oh, ne? Meine Großmutter und Opa, die sind ja nach germanischen Gottheiten benannt. Vielleicht liegt das daran. So, Geist der Dummheit. Weiche. So, ja. Unsere Grundhaltung ist, ja, ihr lacht jetzt alle, aber ich war so. Ja, nicht mit Eltern, aber ne, man merkt, diese Dinge gibt es ja, ja. Es gibt ja Generationsflüche und wir leugnen das ja alles nicht. Es gibt ja Dinge, so. Und wir hätten nie was davon gewusst, wenn nicht Gott angefangen hätte, uns zu zeigen, boah, krass, es gibt ja Dinge, die sind vererbbar, Generationsflüche, das gibt's ja alles, die Bibel ist ja auch, so. Aber dann kommt man schnell in diese Haltung rein, okay, so, wir treiben das jetzt bis zum Exzess. So, nirgendwo in der Bibel steht, dass du nach deinen Sünden suchen sollst. Sorry. Da steht, dass jemand anders mit dieser Aufgabe betraut wurde, nämlich der Heilige Geist. Der ist extra dafür da, damit du das nicht machen musst. Weil wenn du das machst, wirst du ein geistlicher Spinner werden oder du wirst Depressionen kriegen, ja? So, und das sind alle, oder du wirst die Traurigkeit der Welt kriegen, ja? Paulus schreibt darüber in 2. Korinther. Das ist alles nicht so cool. Deswegen überlassen wir das dem Heiligen Geist. So. Und es ist was anderes. So, und wir überlassen das dem Heiligen Geist. Und wir tun auch nicht so, na, das gibt es. Wenn der Heilige Geist uns dann zeigt, hier, da ist ein Fluch bei dir, bitte handle damit, dann tun wir nicht so, na, das gibt's gar nicht. So, Jesus hat mich vom Fluch des Gesetzes befreit. So, was willst du überhaupt, Heiliger Geist? So, lass mich in Ruhe. So, was gibt es gar nicht. Natürlich, ne, das ist blöd. So, aber unsere grundlegende Haltung ist, Jesus hat am Kreuz alle platt gemacht. Und alle Feinde sind unter seinen Füßen. So, ja. Das ist unsere grundlegende Haltung und davon weichen wir nicht ab. So, Lalit Mendes war so cool, also dich, ne? Der hatte mit Peter so eine Petition geschrieben und dann hat Peter die verloren. Und er fragt dann am nächsten Tag, und Peter, hast du das gebetet und hast du das gemacht und so? Ich habe den Brief verloren, vielleicht hat der Teufel mir ja geklaut. Nein, dazu hat er nicht das Recht und du wirst es ihm auch nicht durch deine Worte geben. Und das ist die Wahrheit so. Und dann denkst du, oh ja, das stimmt. Ne? So, also wenn wir die ganze Zeit so, oh ja, der Teufel greift mich so an und so. Ja, wenn wir das die ganze Zeit auch aussprechen, wir erschaffen dadurch eine Realität. Das ist nicht witzig. Ne? Unsere grundlegende Haltung ist, alle, die in Zion wohnen, das sind alle, die wiedergeboren sind, sagen, ich bin nicht krank. Weil alle die Ursachen, weswegen ich krank sein könnte, sind mir vergeben am Kreuz. Punkt. So, wenn ich dann doch krank bin, ja, dann lande ich nicht in der Fantasiewelt, nein, ich bin gar nicht krank. So, ne? Das sieht nur so aus. So. Nein. Das ist natürlich, ja, da wird es dann, das machen einige Leute, dann wird es dann komisch. Ne? Dann tut man so, als ob alles super ist. Und es ist nicht alles super. Nein, so sind wir nicht. So, ja? Unsere Grundhaltung bleibt. Also, Teufel, ich bin ein Kind Gottes, du hast kein Recht, mich anzupacken, mich zu belästigen. Sorry, hau bitte ab. So, ja? So, und manche Krankheiten, die passieren nicht, weil der Teufel kommt, sondern weil ihr ohne Mütze draußen rumläuft. Ja? Okay. Ja? Aber wir sehen in der Bibel, gerade bei den Gleichnissen Jesus, sehen wir, dass Jesus sagt, so, manche. Einen heilte und dann was sagte ihm, geh und sündige nicht mehr, damit dir nicht noch was Schlimmeres widerfahre. Aha, also kam die Krankheit durch seine Sünde. Ja, darf man heute fast nicht mehr aussprechen, ist man sofort ein Sekt oder ein Irrlehrer. So. Ja, aber es gibt Krankheiten, die kommen wegen unserer Sünde. So, ja. So, wenn ihr die ganze Zeit rumhurt, müsst ihr euch nicht wundern, wenn ihr dann Geschlechtskrankheiten habt. So, das kommt wegen eurer Sünde. Das ist doch logisch, oder? Ein kleines Kind versteht das. So, aber unsere grundlegende Haltung ist, so, wieder zurück, ja. ist nicht so, oh, der Teufel ist so stark und bestimmt ist in mir so viel noch Sachen drin, die er benutzen kann und oh, so, und ich muss noch von so vielem frei werden, so, oh, Jesus, warum bist du nur so klein? So, ne? So, das ist nicht unsere Haltung. Unsere Haltung ist, mir sind alle meine Ungerechtigkeiten, selbst die, die noch da sind, vergeben. Und wenn der Heilige Geist mir zeigt, was ganz konkret zeigt, hey, da ist was, dann tue ich dafür Buße und bringe das ans Kreuz und handle damit. Dann tue ich auch nicht so, nee, ist mir alles vergeben, was willst du jetzt eigentlich, lass mir Ruhe. So, nein, ja, dann handle ich damit. Aber wenn er mir nichts zeigt, ja, dann sage ich mit meinem Mund, in Jesu Namen, ich bin nicht krank. Ja, ne? Und wenn man dann morgens aufwacht und man hat so ein bisschen Kopfschmerzen und man fühlt sich so, oh, wahrscheinlich sollte ich heute nicht zur Schule gehen. So, wahrscheinlich ist das schon der Vorbote der Erkältung. Ja. Nein, dann nehmen wir eine Dusche, Mann. Und sagen, ich bin nicht krank. Und sagen das dann. Wir sagen das dann laut, um sicherzugehen, dass die ganze unsichtbare Welt das auch mitkriegt. Ne? Alle meine Ungerechtigkeiten sind mir vergeben. Ich wohne in Zion. Ja, lass mich bitte in Ruhe. Ich muss zur Schule gehen. So. Der Prediger hat gesagt, das ist Gottes Wille für mich. Okay? Damit schließen wir, ja? Also, wenn ihr alles vergessen habt, nehmt diesen Vers mit und kein Einwohner von Zion wird sagen, ich bin krank. Denn dem Volk, das darin wohnt, wird die Ungerechtigkeit vergeben sein. Und Zion ist nicht erst später, Zion ist jetzt. Wer es nicht glaubt, liest Hebräerbrief 50 Mal durch. So, danke Jesus. Danke Jesus, dass du den Teufel am Kreuz zur Schau gestellt hast. Du hast ihn bloßgestellt und die Mächte und Gewalten nackig gemacht. Danke Jesus, du hast sie entblößt, steht in deinem Wort. Und wir stehen in diesem Sieg. Wir stehen in diesem Sieg, bis du wiederkommst. Satan, du lässt deine Finger von dem Volk Gottes. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Jesus sitzt zu Rechten Gottes. Der König lacht. Der König lacht über die Mächte und Gewalten. Und er wartet, bis alle Feinde zum Schemel seiner Füße werden. In Jesu Namen. Jesus wird seinen Fuß auf jeden einzelnen Dämon draufstellen. In Jesu Namen. Wir danken dir, Jesus. Du hast alle Mächte besiegt. Und wir wollen es lernen, in diesem Sieg zu stehen und in diesem Sieg zu leben. Und Heiliger Geist, wir vertrauen dir, dass du uns von unseren Sünden überführen wirst. Und wir werden dir nicht aushelfen und wir werden auch nicht Angst haben, dass du was übersiehst. Wir danken dir, dass du extra da bist, um uns von Sünde zu überführen. Und wenn du uns überführst, dann wollen wir bereit sein und schnell das ausräumen. Und dann wollen wir auch nicht so tun, als ob alles okay ist. Wir danken dir für diese Versorgung, Vater im Himmel. Wir danken dir für diesen Schutz. Wir danken dir für diesen Schutz. Oh, mir fällt gerade ein cooler Vers ein, der steht auch in Jesaja 33. Den lese ich euch noch zur Ermutigung und dann bete ich zu Ende. Jesaja 33, 15 und 16. Wer in Gerechtigkeit wandelt und aufrichtig redet, wer es verschmäht, durch Bedrückung Gewinn zu machen, wer sich mit seinen Händen wehrt, ein Bestechungsgeschenk anzunehmen, wer seine Ohren verstopft, um nicht Blut vergießen zu hören, wer seine Augen verschließt, um Böses nicht mit anzusehen, der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg. Sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie. Seine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen. Du wirst das Land erweitert sehen. Ja? So, für wen gilt das? Wer den Epheserbrief und Kolosserbrief auslegen kann? Nein. Ja? Da stehen gar nicht so geistliche Sachen, da stehen so ganz praktische Sachen drin. Ja? Wer in Gerechtigkeit wandelt, aufrichtig redet, verschmäht, andere Leute auszunutzen. Ja? Wer seine Ohren verstopft, um nicht Blut vergießen zu hören, damit ist auch Lästern, Rufmord und solche Sachen gemeint. Das ist ganz praktisch. Ne? Da muss man nicht besonders geistig sein, um das zu können. So, das kann man auch, wenn man keine Ahnung von dem Buch der Offenbarung hat. So. Ja, das ist sehr einfach. Aber das ist eine Verheißung, der wird auf Höhen wohnen. In den Bergen, bei den Leuten, die in den Bergen, da gibt es manchmal einen Begriff, the snake line, die Schlangenlinie. die giftigen Schlangen kommen nur bis zu einer bestimmten Höhe. Höher können sie nicht leben. Und alle Leute, die da drüber leben, unten am Berg ist vielleicht alles voll Schlangen, aber die leben über dieser Schlangenlinie. Die brauchen keine Angst vor Schlangen haben, weil die können da nicht hinkommen. Ja? Und das ist hier so ein Bild. Der wird auf Höhen wohnen. Felsenfesten sind seine Burg. Ja, das spricht von einer Sicherheit, wo uns der Teufel, das ganze Kapitel spricht davon, ja. Deswegen sollen wir auch sagen, keiner soll sagen, ich bin krank. Ihr sollt das nicht über euch aussprechen. Ihr sollt auch nicht andere Flüche über euch aussprechen, ja. Keiner soll sowas sagen, weil wer das macht, der wohnt in einem Ort, der total sicher ist, wo er nicht ständig Angst vor irgendwelchem Warfare und Krieg und sowas haben muss und vor Dämonen haben muss. Ja, es gibt diesen Ort, wo wir total sicher sind. Ja, und da muss man nicht super geistlich sein, sondern da muss man, das ist ein bisschen einfacher. Ne? So, der wird auf Höhen wohnen, Felsenfesten sind seine Burg, sein Brot wird ihm gegeben, sein Wasser versiegt nie, deine Augen werden den König in seiner Schönheit schauen, du wirst das Land erweitert sehen. Und kein Einwohner wird sagen, ich bin schwach, das Volk, das da wohnt, wird die Ungerechtigkeit vergeben sein. Danke, Jesus. Wir wollen über dieser Schlangenlinie leben. Wir wollen auf der Höhe leben, wo all das eklige Zeugs und kriechende Tier nicht mehr hinkommt und nicht mehr hin will. Jesus, wir wollen, dass unser Geist, unser innerer Mensch sich jetzt erhebt in Jesu Namen. Steht doch mal alle auf. Ja. Machen ein bisschen natürliche Erhebung hier. Danke, Jesus, dass du uns diesen Ort verheißen hast und wir wollen den jetzt im Glauben ergreifen. Und wenn wir auch morgen noch nicht da sind, wollen wir trotzdem glauben, dass wir da hinkommen werden. Danke, Jesus. Und wir strecken uns aus und wir sagen, ich bin gesund. Ich bin gesund. Und wir werden nicht mehr sagen, dass wir stark sind. Und alle unsere Ungerechtigkeiten sind uns vergeben. Alle unsere Ungerechtigkeiten sind uns vergeben. Ich muss nicht selber danach suchen. Danke, Jesus. Wir nehmen das im Glauben an und wir schließen alle Türen der Hölle in Jesu Namen und alle Türen in unserem Land, in unserem Erbteil müssen sich öffnen, dass der König der Herrlichkeit darin einzieht. Sei es die Tür zu unserer Arbeitswelt, die Tür zu unserer Schule, in unserem Alltag, die Tür unserer Finanzen. Alle Türen müssen sich öffnen, dass der König der Herrlichkeit einzieht. In Jesu Namen. Amen. Amen.